Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur Folge danach, Episode 401. Ich bin der Chris, bei mir sind Theresa.
Hallo.
Laura.
Hi.
Und André.
Moin.
Und wir sind Devils and Demons und wir sprechen jetzt 4 Wochen lang ausschließlich über den deutschen Film. In den frühen 2000er Jahren, in der Post-Scream-Ära, denn der deutsche Film hat sich gedacht, was die können, also die Amis, das können wir auch. Ob die das konnten, das prüfen wir zusammen. Wir schauen uns jetzt 4 Wochen lang deutsche Slasher an und werden schauen, ob die mit ihren amerikanischen Vorbildern mithalten können. Aber bevor wir starten, Laura, möchte ich dich fragen, weil wir haben uns darüber noch gar nicht unterhalten. Du warst ja absent in Österreich auf einem Filmfestival und hast da eine ganz besondere Rolle eingenommen. Und mich würde jetzt interessieren, was genau du da gemacht hast und wie das für dich war.
Ja, und zwar war ich in Österreich, in Linz, bei den Fright Nights und durfte da eins von 4 Jurymitgliedern sein. Und also insgesamt war es mega cool. Im Programm waren 60 Filme. 5 Langfilme und der Rest Kurzfilme, aber so ganz unterschiedliche Längen, also alles von 1,5 Minuten bis 45 Minuten, würde ich sagen. Und wir durften die uns vor dem Festival schon alle anschauen und hatten dann mehrere Jury-Sitzungen, in denen wir uns überlegt haben, was uns gefallen hat und was nicht. Und dann haben wir die jetzt in Österreich im Kino nochmal alle geschaut und haben dann Preise vergeben. Und es war wirklich ein sehr cooles Erlebnis. Ein ganz tolles Team, was das Festival organisiert. So richtige herzliche Menschen einfach. Voll viele interessante FilmemacherInnen vor Ort und halt Leute aus der Filmindustrie und Besucher. Also es war wirklich so eine richtig schöne Mischung in einem richtig crazy Kino. Das ist in Linz in einem riesigen Einkaufszentrum. Ist halt oben in der obersten Etage so ein krasses Megaplex irgendwie. Und da drin lief das halt in einem Saal. Ich habe sehr wenig geschlafen, sehr viel Weinschorle getrunken, weil wir abends auch immer noch in den Pub gegangen sind. Und es war wirklich richtig, richtig toll. Sehr coole Filmauswahl und ich bin mir sicher, dass ich da nächstes Jahr auch einfach so wieder hinfahren werde, weil ja, das echt richtig cool ist, einfach mal so ein paar Filme auch zu sehen, die man sonst nirgendwo zu Gesicht bekommt, würde ich sagen.
Das klingt richtig gut, André, würde ich sagen.
Ne? Das klingt super, ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch kurz überlegt, ob ich mitfahre, aber leider hat es nicht gepasst, aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr spaßig und auch sehr familiär, oder? Also es ist halt sehr...
Ja, voll. Ja, also familiär ist echt, glaube ich, das Wort, kleiner, was am besten beschreibt. Und cool. Es war sehr schade, dass André nicht mit konnte, aber dafür war Austin als Unterstützung mit. Das war auch sehr schön.
Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, einer unserer Stammhörer. Waren denn da auch Devils and Demons Fans, die dich erkannt haben?
Ja, ich glaube... 2 oder 3 Leute haben mich zumindest darauf angesprochen, unter anderem der Martin, einer der Filmemacher, der da auch einen Film laufen hatte. Und das war irgendwie richtig cool, sich mit dem zu unterhalten übers Filmemachen. Aber wir haben auch sehr lange über den Podcast gesprochen und vor allem über Buffy. was mich natürlich besonders gefreut hat. Ja, also da waren auf jeden Fall auch ein paar sehr nette Leute, die uns auch hören.
Richtig gut. Ich hatte einen Albtraum.
Oh.
In der Zwischenzeit. Und zwar wart ihr auch Teil dieses Albtraums. Und zwar war das so, dass wir, da waren noch ein paar andere Leute dabei, ich weiß aber nicht mehr, wer das war, weil ihr wisst ja, wie das ist, wenn man aufwacht. Wenn man sich Sachen merken will, schreibt man ein paar Stichwörter auf und der Rest ist sofort vergessen. Wir wurden von Leatherface verfolgt. Die ganze Nacht über durch mehrere verschiedene Verstecke hinweg. Also wir mussten uns irgendwie immer wieder vor dem verstecken und er hat uns immer wieder gefunden und so weiter. Und der ist mal der lustigste Teil und da sieht man mal, wie dumm ich bin. Ich habe mich auf einem Baum versteckt. Vor Leatherface. Versteht ihr?
Säge?
Baum? Der Typ hat eine Kettensäge. Also.
Man bemerkt, jahrelange Horrorfilmkonsum macht einen trotzdem in solchen Situationen nicht schlauer.
Aber darf ich fragen, Chris, wer zuerst von uns gestorben ist? Das interessiert mich.
Es ist niemand von uns gestorben, tatsächlich.
Ach, schade.
Es waren sehr wilde Verfolgungsjagden. Also ich hing auch zum Beispiel auf dem Dach eines LKWs, den André gefahren hat. Und ich hing dann so wie Michael Myers in Halloween 4 oben auf dem Dach von diesem Jeep da und bin so vom Wind so hin und her geweht worden die ganze Zeit. Also musste so balancieren darauf. Aber der Traum hatte, und das war das Besondere dran, ihr kennt das ja, ein Traum hat ja selten ein richtiges Ende. Ne? Da dreht sich ja irgendwann meistens im Kreis oder irgendwann hört er mittendrin auf oder man kann sich zumindest nicht dran erinnern. Aber hier gab es ein Rätsel mit einer Lösung. Und zwar wurde ich in eine Parallelwelt teleportiert, vermutlich in die echte Kindheit von Leatherface, in der er von Achtung, jetzt wird's ein Prequel zu Texas Chainsaw Massacre, in der er von seiner Mutter misshandelt wurde und deshalb so wurde, wie er ist. Und ich musste seine Mutter dann in dieser Parallelwelt zur Strecke bringen, sodass der böse Leatherface in der Gegenwart nicht existiert. Und dann war alles wieder gut. Das fand ich richtig genial, dass, das mal so ein, dass man ein Rätsel lösen musste und der Traum hatte plötzlich ein Ende. Und zwar ein gutes.
Das Ganze war richtig cool. Elaboriert.
Ja, ne? Ich glaube, das wird die Hardcore-Fans nicht zufriedenstellen, wenn er so eine Rob-Zombie-psychologische Erklärung bekommt, Leatherface.
Ja, vor allem, wenn niemand stirbt, ne?
Ja, gut, das können wir ja dann noch frei nach einem Traum von Christian Fink. Machen wir es so, dann sterben dann doch noch alle aneinander drin. Ja, das wollte ich auf jeden Fall kurz erzählen. Und jetzt würde ich
sagen, Netflix wird es kaufen.
Ja, gut, die haben auch den anderen Texas Chainsaw gekauft, ne? Und das war ja.
Und der wäre auch ein Banger.
Aus unserer Sicht. Aber, ne? Kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir haben in den USA und weltweit den zweiten großen Slasher-Boom nach dem Erfolg von Scream 1995 und 1996 und den Nachfolgern. Und es wurden wieder massenweise, fast wie in den besten 80er Jahren, massenweise Nachfolger, Rip-Offs, Spin-Offs und was auch immer an US-Teenie-Slashern produziert. Die Teen-Slasher-Mania, die war riesengroß. Qualitativ nicht unbedingt, aber quantitativ auf jeden Fall. Und da hat man sich in Deutschland natürlich auch gedacht, was die können, das können wir hierzulande auch produzieren. Und so ist Flashback, mörderische Ferien im Jahre 2000 entstanden. Das ist jetzt nicht der erste Slasher mit deutscher Beteiligung. Da gab es ja noch viele, viele Jahre vorher Jess Francos Film Die Säge des Todes, der ja eine deutsche Koproduktion war, eine deutsch-spanische. Aber so richtig war es dann Flashback, mörderische Ferien. André, hast du den Film vorher schon mal gesehen? Wie waren da deine Erinnerungen dran? Und hast du dich auf das Wiedersehen gefreut?
Ich war mir zuvor eigentlich sehr sicher, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Während des Guckens dachte ich mir aber dann immer wieder, Moment, das kennst du. Das hast den Spruch hast du schon mal gehört. Die Szene kommt dir irgendwie bekannt vor. Ich muss es also revidieren und glaube, ich habe den doch schon mal irgendwann gesehen, aber die Erinnerungen waren halt absolut bruchteilhaft. Von daher, ich dachte, es war ein First Watch, wahrscheinlich war es ein Rewatch, aber es wirkte zumindest trotzdem wie das erste Mal, weil, wie gesagt, nicht viel hängen geblieben damals.
Theresa, dass man Film, der jünger ist als du, hast du den schon mal gesehen vorher?
Ja, tatsächlich. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Kontext. Ich habe den irgendwann mal mit irgendjemandem zusammengeschaut, ist jetzt aber auch schon wieder, glaube ich, 4 Jahre her oder so, und hatte recht wenig Erinnerungen tatsächlich. Ich wusste nur noch, dass da halt so dieses Alpensetting ist und ansonsten, ist das überhaupt die Alpen?
Ja.
Ja, okay. Also auf jeden Fall dieses Berg, Hütten, Haus, Villa, Setting ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Aber darüber hinaus tatsächlich wirklich quasi gar nichts mehr, muss ich tatsächlich sagen.
Ich hatte es tatsächlich vergessen, dass der da in diesen Bergen diese Hütte spielt. Ich verwechsel den Film tatsächlich storytechnisch immer mit Swimmingpool, so ein bisschen vom Setup her, und merke mir immer nur die markante Besetzung vom Flashback, aber nicht das, was mit dieser Besetzung im Film eigentlich passiert. Und das war auch, sorgte auch dafür, dass ich doch recht schnell wieder dachte, ach ja, das war das ja. Naja, machen wir trotzdem weiter. Laura, wie ging's dir damit? Hattest du schon Vorerfahrung mit Flashback?
Ja, ich kannte den auf jeden Fall und ich konnte mich auch noch sehr gut dran erinnern. Wie du schon gesagt hast, glaube ich, auch wegen der Besetzung, aber vor allem wegen dem Setting. Also das habe ich mir irgendwie doch doll gemerkt, weil da ja auch der Berglift auch irgendwie in ein, zwei Szenen eine große Rolle spielt. Und ansonsten hatte ich auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass da sehr viele Scream-Anleihen auch drin sind. Und als ich den jetzt noch mal geguckt habe, habe ich gedacht, okay, dass es so krass ist, auch von der Musik her und so, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Aber ich fand den damals halt, also ich glaube, ich habe den auch relativ jung gesehen und fand den damals irgendwie so mega cool, wenn man den mit, keine Ahnung, wie alt war ich da, 12? Ja, ich habe den wahrscheinlich so mit 13, 14 gesehen. Und da fand ich das auf jeden Fall richtig krass.
Genre-technisch bewegen wir uns im Slasher. Flashback Mörderische Ferien hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5, auf der IMDb eine 5,2 von 10, kam am 6.4.2000 in die deutschen Kinos, hat $900,000 umgerechnet eingespielt, war ein Flop im Kino, muss man so sagen, war dann aber im Heimkino weltweit durchaus ein kleiner Hit. Für den Misserfolg sorgte zum einen die etwas strenge FSK 18-Freigabe, die eben dafür sorgte, dass das eigentliche Zielpublikum, was aus 16-jährigen Bravo-Lesern bestehen sollte, nicht ins Kino durfte. Und zum einen waren die Leute, die dann ins Kino durften, dachten sich so, boah, da spielen ja diese ganzen gute Zeiten, schlechte Zeiten, Fuzzis mit. Also das gucke ich mir jetzt wirklich nicht an. Ja, und dadurch wurde der Film im Kino zum Flop. Ganz simpel, Laura. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, voll. Also gerade hier in dem Fall ist ja wirklich ein Riesenunterschied, ob du 16 oder 18 bist. Und ich kann mir das voll vorstellen, wie du es gerade gesagt hast, wenn man 16 ist und da irgendwie dann die ganzen Leute von gute Zeiten, schlechte Zeiten sieht, dass man das irgendwie eher cool findet, als wenn man 18 oder älter ist. Natürlich gibt es auch heute noch viele Leute, die GZSZ mögen, ist auch fein. Aber ich glaube, dass diese zwei Jahre, wenn es um eine Zielgruppe geht, wirklich krass entscheidend sind irgendwie.
Ja, das glaube ich auch. Wenn ihr den Film sehen wollt, müsst ihr ein bisschen aufpassen beziehungsweise gucken, wie da eure Prioritäten liegen. Weil bevor ich sage, wo ihr den Film gucken könnt, der Hinweis, es gibt halt zwei Schnittfassungen von dem Film. Es gibt die alte FSK 18-Fassung, das ist die schon geschnitten werden musste, damit der Film überhaupt bei uns im, wenn man den Film heute sieht, lächerlich, aber damit der überhaupt im Kino laufen konnte. Und dann gibt es die ungeschnittene FSK 18-Fassung, die es seit 2018 erst sozusagen so richtig gibt. Es gab, der wurde später auch auf Premiere schon mal in so einer erweiterten Fassung gezeigt. Die länger war als diese reguläre FSK 18 Kinofassung und so weiter und so fort. Aber erst jetzt im August 2018 hat Concord, also der Verleih dahinter, die vollständige Uncut-Fassung prüfen lassen, die auch mit einer FSK 18, wie gesagt, gekommen ist. Aber eben viele der Kills deutlich verlängert hat und auch das Bildformat erstmals im eigentlich gedrehten CinemaScope-Format präsentiert hat. Und jetzt, das erzähle ich deshalb, weil wenn ihr den Film zum Beispiel Light bei Amazon Prime, das könnt ihr, glaube ich, für 3 € oder so machen und für 8 € kaufen, das ist die geschnittene Fassung, André, ne? Du bist da ja, ich will jetzt in Anführungszeichen drauf reingefallen, aber du kannst es bestätigen, ne?
Ich bin da auch drauf reingefallen.
Ich habe es quasi bewusst gemacht, weil du gefragt hast. Also ich bin in die Bresche gesprungen. Ich habe den Film nicht physisch und habe ihn auch jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Und habe dann die Amazon-Fassung geliehen, genau, habe es damit dann abgeglichen mit dem Schnittbericht. Und es ist die quasi alte Fassung, genau. Es ist nicht der Director's Cut.
Genau, deswegen lag es auch nicht in HD vor, ne, glaube ich.
Es ist auch bildqualitativ, ja. Genau. Es ist absolute Frechheit, dafür Geld zu verlangen, muss man sagen.
Ja.
Und wenn ihr wieder so dumm seid wie ich, dann könnt ihr den Film natürlich kaufen, ist aber mittlerweile out of print und ihr müsst da schon irgendwie, sag ich mal, 30 Euro verlatzen, sowohl für das Keepcase, was schon ausverkauft ist, als auch die Mediabook-Varianten, die rauskamen. Wenn man den im Regal stehen haben will, ist es okay, weil, wie gesagt, das ist halt der Director's Cut, nennen wir mal so, drin und man bekommt eine gute Bildqualität tatsächlich, gemessen daran, wie schlecht die im Streaming ist. Aber ob es der Film wert ist, das werdet ihr im Laufe der nächsten Minuten dann von uns hören. Der Film läuft auf jeden Fall 95 Minuten in diesem Director's Cut und knappe 94 Minuten in dieser ursprünglichen FSK 18 Fassung. Theresa, Content Note, würde ich jetzt sagen, psychische Krankheiten sind ein Thema und natürlich mal wieder der cineastische Umgang mit psychischen Krankheiten. Aber sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ist dir noch irgendwie, willst du noch was ergänzen
wollen? Ja, so leichte Übergrifflichkeiten könnte man sagen, die jetzt aber den Rahmen auch für so einen Slasher nicht sprengen, finde ich. Und einen toten Hundi gibt es leider auch wieder.
Und eine Katze.
Ah ja, Entschuldigung, eine Katze. Ja, ja, stimmt.
Katze, es gibt Mixer. Zwei, es gibt zwei tote Tiere.
Sorry, ja, das habe ich ganz schon wieder ausgeblendet. Sorry, das war ja richtig übel, ja, stimmt.
Ja, genau, das würde ich noch ergänzen.
Ja, sehr guter Hinweis von euch, ja. Der Film wurde von Michael Karen gedreht. Das war hier sein Kinodebüt. Der hatte vorher eher so TV-Sachen gedreht, hat dann später noch, er hat eine wundervolle Filmografie, er hat nämlich auch den ersten Erkan und Stefan-Film gedreht. Und Agent Rajit mit Kaya Jana, also ne, nur feinste Kost. Und einen Film, den wir vielleicht im Laufe der nächsten Wochen uns auch noch anschauen werden, nämlich Halloween Horror Hostel, eine ProSieben-Horrorfilm-Parodie. Ja, ich weiß nicht, was wir uns da eingebockt haben. Jedenfalls hatte Karin irgendwie Angst, dass die deutschen Fans den Film nicht so ernst nehmen würden, weil alles viel zu übertrieben war. Und er mochte den Titel auch nicht des Films, Flashback Murder Fan, das hat er überhaupt nicht verstanden. Ja, es gibt ein Flashback im Film, so, aber what the fuck? So, das ist jetzt irgendwie nicht besonders relevant. Was soll dieser Titel? Klang aber halt auf Englisch irgendwie cool, deswegen haben sie den Titel so gelassen. Das Drehbuch, die Drehbuchidee stammt von Jimmy Sangster. Der sagt euch jetzt wahrscheinlich erstmal nix, aber der war viele Jahre in den 60er Jahren und in den 70er Jahren für Hammer Films aktiv als Regisseur und als Autor und Markus Zimmer, der Chef vom Verleih und gleichzeitig Co-Produzent, traf diesen Jimmy Sangster auf dem Fantasy Filmfest und fragte, ob dieser überhaupt noch Drehbücher schreiben würde. Und daraufhin hat der einfach noch zwei alte Drehbücher aus der Schublade geholt, die gezeigt. Und die wurden dann von der TV-Autorin Nathalie Scharf nochmal ein bisschen abgeändert. Und daraus ist dann Flashback geworden. Aber sie konnten natürlich damit werben, das ist der Autor von den Hammer-Films, André. Das macht natürlich mächtig Eindruck, ne?
Ja, natürlich, klar. Du kannst nicht sagen, boah, hier die Schmiede, die kennt sich aus. Wir drehen einen Horrorfilm, der ist Profi, let's go.
Ich würde gerne mal das Drehbuch lesen, was, weil der mit der nicht in den Alpen und so weiter gespielt haben, sondern wahrscheinlich in irgendeinem britischen verlassenen Schloss oder irgendwie sowas.
Ja, das wäre funny.
Ja. So, der Cast, der ist wirklich funny. Also das ist wirklich, Laura, das Who is Who des deutschen Fernsehens von damals gewesen. Also wen wir da alles gefunden haben, fangen wir mal ganz harmlos an, schon in der Eingangssequenz. Sebastian Deile, ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt, der war ja später hauptsächlich als Moderator aktiv. Aber Marienhof und Sturm der Liebe war ein ganz großes Ding bei ihm damals. Alexandra Neldl spielt hier die Melissa, war 3 Jahre lang in meiner GZSZ-Hochzeit als Katja Wettstein dort unterwegs, später natürlich berühmt in Deutschland durch ihre Rolle in Verliebt in Berlin, aber auch filmtechnisch hat sie durchaus eine ganz gute Filmografie, würde ich sagen. Bang Boom Bang ist ja ein deutscher Klassiker, nenne ich es mal. Der letzte Lude, Lamborg, Barfuß, da sind schon ein paar, sag ich mal, für deutsche Verhältnisse ganz nette Filme mit bei. Natürlich auch ein paar Ausreißer nach unten, ich sag nur Autobahnraser oder die Wanderhure, Laura.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Wanderhure und die Autobahnraser habe ich nie gesehen. Aber klar, Bang Boom Bang kennt man und in Erkan und Stefan habe ich sie auf jeden Fall auch gesehen. Und ich habe auch nie GZSZ oder Verliebt in Berlin geschaut, aber trotzdem kannte man sie einfach zu der Zeit. Und also ich glaube, die war auch, glaube ich, zu der Zeit im Playboy und so. Also ich glaube,
ich wollte gerade sagen, also wir fanden den in unserer pubertären Phase, fanden wir sie durchaus nett.
Ja, kann ich verstehen.
Ansonsten hat sie noch ein paar andere GZSZ-Begleiterinnen im Stab. Das war genau meine Phase. Ich habe GZSZ, glaube ich, so 3 oder 4 Jahre wirklich jeden Abend geguckt. So mit irgendwo zwischen so mit 10 oder 9, 10, 11 so rum in dem Dreh. Da hat, wie gesagt, hier auch die Simone Hanselmann, die hier die Lissy spielt. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Die hat nämlich bei GZSZ die Anna Meissner gespielt und die hatte eine gespaltene Persönlichkeit. Und da haben die Leute wirklich wochenlang mitgefiebert mit dieser Storyline. Kann ich mich noch dran erinnern. Hat dann später im Bergdoktor mitgespielt. Wir haben hier Rhea Haar dabei, die war auch bei GZSZ ziemlich groß. Spielt aktuell, glaube ich, schon seit 15 Jahren bei Notruf Hafenkante mit und ist auch die neue Gabi Glockner bei TKKG, nachdem ja Veronika Neugebauer vor ein paar Jahren leider sehr früh verstorben ist. Wir haben Valerie Niehaus hier in der Hauptrolle der Jeanette. Die wurde 1995 als Julia von Anstetten in Verbotene Liebe sehr bekannt und hat auch ansonsten viel Fernsehen gemacht. Hat allerdings auch in dem Rothenburg-Film mitgespielt. Das fand ich ein bisschen witzig irgendwie. Und wir haben hier tatsächlich auch eine echte deutsche Schauspiellegende, nämlich Elke Sommer. Die spielt hier die Haushälterin Frau Lust, auch ein geiler Name. Mhm. Und Elke Sommer ist ja wirklich eine deutsche Schauspiel- und Theaterlegende, die in über 100 Filmen mitgespielt hat und Produktionen. Und die tatsächlich auch in Hollywood jetzt nicht krass erfolgreich war, aber das können jetzt eh nicht viele Deutsche von sich behaupten, aber durchaus hat sie eine Rolle da gespielt, drücken wir es so aus. Ansonsten haben wir noch Xaver Hunter.
Und warte, die hat doch auch in einem Bava-Film mitgespielt, Lisa und der Teufel. Genau. Daher kannte ich die vor allem. Ja.
Ja. Xaver Hunter.
Endlich mal ein Film, den ich auch gesehen habe, weil ich dachte die ganze Zeit so, ich habe schon so mental vollkommen abgeschaltet, weil ich dachte,
dafür bist du halt zu jung.
Ist mir ein Begriff, aber ich bin da jetzt nicht so im Game drin, war ich auch nie und dachte gerade so, jetzt kommt ein Name, der mir was sagt. Sogar Jumpscare für Chris, du hast auch nicht
mehr damit gerechnet,
dass ich noch was zu melden habe.
Ansonsten haben wir noch Xaver Hutter dabei, Detlef Buck, den kennt man ja auch, der spielt ja ganz am Ende kurz den Psychiater. Und das Lustigste ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich weiß, Theresa könnte schon jetzt jung sein dafür, aber Laura und André kennen ihn bestimmt noch, den überhaupt nicht lustigen Comedian Martin Schneider alias Martin, der hier den Taxifahrer spielt.
Klar. Ja. Der auch einen der ich besten flaches.
Auch. Sehr gut.
Na, immerhin. Der auch einen der besten, flachesten Gags im Film hat, muss ich sagen.
Was war das noch?
Der fahren sehr viel Taxi und er sagt halt, er guckt so ein bisschen so auf die Felder und sie auch so halt, da ist ja nix, ne, ist ja völlig in der Pampa und er sagt halt so, hier liegt der Hund begraben, also in seinem ne, Dialekt, so den typischen Martin Schneider Dialekt, hier liegt der Hund begraben und sie sitzt auf dem Rücksitz, guckt so plötzlich ganz aufgeregt nach draußen und fragt, wo denn?
Achso, ich dachte, jetzt kommt noch was.
Nein, das ist der Gag.
Naja.
Das ist ein perfekter Gag für dich, Chris. Das könnte ja auch passieren, weil du keine Wortspiele kennst.
Das stimmt.
Da habe ich sehr gelacht, muss ich zugeben. Wirklich, da habe ich wirklich gelacht. Weil das ist einer der schlechtesten Wortwitze, weil ich so lange gehört habe. Ich habe sehr gelacht.
Beinahe wäre auch Matthias Schweighöfer in diesen Film gerutscht. Der hat sich nämlich für das Casting für Leon, der von Xaver Hutter dann gespielt wurde, beworben, wurde aber optisch als zu jung empfunden für einen Abiturienten. Naja, das.
Also ich muss sagen.
Ich sag mal so, die anderen Schauspieler, die jetzt im Film sind, sehen auch alle nicht aus wie Zwölftklässler. Nee, also
wollte ich auch gerade sagen, wer schon mal, ich sag jetzt mal, echte Abiturienten gesehen
hat. Wer schon mal zur Schule ging.
Die sehen nicht so aus.
Ja, oh Mann. Naja, ich würde sagen, wir steigen mal in die Handlung des Films ein. Laura, wie geht's denn los?
Ja, die Geschichte beginnt mit einem Rückblick auf Jeanette Vielmanns Kindheit. Als kleines Mädchen muss sie mit ansehen, wie ein Psychopath ihre Eltern ermordet. Dieses traumatische Ereignis führt dazu, dass Jeanette in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. 10 Jahre später ist sie nun 22 Jahre alt und darf die Klinik verlassen, um ein neues Leben außerhalb des Klinikgeländes zu beginnen. Sie wird vom Psychiater vermittelt, um während der Sommerferien 3 reiche Geschwister als Französischlehrerin zu betreuen. Die Geschwister wohnen in einem abgelegenen Haus in den Tiroler Alpen.
Ja, André, der Film beginnt mit einem Cold Opener und einem Opening Kill oder mehreren Opening Kills.
Ja, ist korrekt. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum der Film so anfängt.
Warum nicht?
Vor allem am Ende macht es noch weniger Sinn, habe ich das Gefühl.
Ja, genau. Ich finde den Anfang im Zug, den habe ich rückwirkend auch komplett nicht verstanden, weil er irgendwie nichts mit dem Film zu tun hat.
Ja, ne, das macht irgendwie überhaupt keinen
Sinn.
Das ist ein Red Herring irgendwie.
Warum beginnt der Film, genau, warum beginnt der Film nicht einfach mit eben dem Abend, dem Haus, mit der Familie? Dieses Zugding habe ich komplett nicht gecheckt, außer als, hey, die machen in den US-Slashern auch immer so ein Anfangsszenario-Kill, das brauchen wir auch. Scheißegal, ob der in unsere Geschichte passt oder nicht.
Aber Laura spielt dieser Anfang nicht, also der spielt ja nicht in der Gegenwart, der spielt ja quasi vor dem, was dann Janets Familie zugestoßen ist. Und dann macht es ja eigentlich wieder Sinn, oder?
Ah, ach so, das habe ich.
Jetzt, also das wäre jetzt, so also das würde halt Sinn machen, weil sonst warum?
Ja, aber die haben doch auch, ich erinnere mich gerade so an die Kleidung, die vor allem das Mädchen anhat, und das sieht halt auch so voll frühe 2000er oder Ende 90er aus. Also von der Dramaturgie würde es Sinn machen, wenn es quasi vorher spielt, aber ich habe das ehrlicherweise nicht so empfunden.
Also es kann sein, also ich würde es darauf schieben tatsächlich, dass es am Production Value, am Budget liegt.
Mhm.
Aber rein vom Ablauf des Films her ist das die einzige Lösung, die für mich Sinn macht. Weil warum sollte das Film mit so einem, in der Gegenwart mit so einem Cold Opener beginnen und dann direkt in den Flashback springen? Ich glaube, es ist blöd gemacht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist richtig blöd gemacht.
Also das Einzige, was der Film ja dann zeigen will, ist, hier geht ein Mörder um.
Genau.
In irgendeiner Form.
Und der hat, bevor er bei Janet geklopft hat, schon vorher sozusagen Leute umgebracht.
Ja,
aber was ist das auch für eine absolut blödsinnige Szene, André, ne? Du hast es eben schon gesagt, der will da irgendwie auf zeigen, hier, die schnackseln immer rum in den amerikanischen Slasher, das müssen
wir
auch machen.
Das machen wir jetzt auch. Und der zweite Satz im Film ist schon, was für einen Slip trägst du?
Ja.
Da war ich gleich schon, oh nein.
Also jetzt, ich will jetzt nicht ins Private gehen, aber hast du diese Frage schon mal irgendjemandem gestellt in deinem Leben?
Außer dir nicht.
Nee. Siehst du? Und das ist irgendwie, das macht schon gleich direkt super cringe. Und was zumindest angedeutet wird, ist, dass der Film, aber auch nur angedeutet, ein bisschen in die Vollen gehen könnte, finde ich. Also da passiert natürlich vieles offscreen irgendwie auch, gerade dieser Kill mit der Sichel. Aber die Make-up-Effekte, die hier schon mal zu sehen sind, und die ziehen sich ja durch den Film, die fand ich eigentlich durchaus beachtenswert, Laura.
Ja, die sahen ganz gut aus, finde ich auch. Mich hat aber dann doch irgendwie diese total bekloppten Dialoge, sind mir dann doch irgendwie eher negativ aufgestoßen, sodass ich schon dachte, oh, was kommt jetzt hier? Aber ja, das Make-up war gut.
Theresa, der Film geht dann weiter mit einem Rückblick auf die Kindheit von Janet, die quasi bezeugt, wie ihre Eltern und ihr Hund vom Killer, den wir aus der Zugeöffnung scheinbar kennen, getötet werden.
Ja, genau das sehen wir da. Ich frage mich jetzt, möchtest du von mir wissen, ob es mir gefallen hat, das Opening?
Ja, zum Beispiel.
Okay, zum Beispiel. Ja, also ich finde, es wirkt fast wie so ein zweiter Opening-Kill auf eine Art, weswegen der erste halt umso hinfälliger ist im Grunde genommen. Den hätte man sich wirklich sparen können. Ich habe, glaube ich, beim ersten Mal schon auch gedacht, dass das jetzt wirklich der Anfang vom Film ist und wir uns quasi in dieser Timeline auch befinden, wo halt eben ja zwei, also ein Elternpaar und ein Kind und ein Hund am Start sind. Wusste halt natürlich vom ersten Mal noch, okay, irgendwie finden wir aber den Weg raus, und dann sind da ganz viele Teenager und Erwachsene sind da quasi gar nicht mehr. Also ich glaube aber, das hat bei mir beim ersten Mal ganz gut funktioniert, dass ich nicht, also dass ich gedacht habe, der Film spielt jetzt tatsächlich da, wo das ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Und da fand ich halt das im Vergleich zu unserem richtigen Opening Kill, die Figuren irgendwie schon ein bisschen freundlicher waren, die Dialoge halt mittelmäßig, aber trotzdem nicht ganz so schlimm, und ich auch prinzipiell mit diesem Setting da vollkommen hätte leben können.
Ich habe mich übrigens gefragt, Laura, ob das Mädchen, also so habe ich es mir zusammengereimt, weil ich wirklich nicht, also ich glaube, so von der Timeline her wird es so gewesen sein, wie ich gesagt habe, dass es halt davor spielt und dann, ne, vor dem Flashback. Aber trotzdem haben wir ja keine Verbindung dazu inhaltlicher Seite. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe mir zumindest eingeredet, vielleicht ist das ja die ältere Schwester von Janet, die zum Wochenende nach Hause kommen zu ihren Eltern und zu ihrer Schwester.
Das glaube ich nicht. Und das wäre doch 100% erwähnt
worden. Ja, ich habe es mir nur so vorgestellt, um es Sinn zu geben.
Ich glaube, du traust den Drehbuchautoren da in dem Fall mehr zu, als sie sich dabei gedacht haben. Also ich glaube, es ist echt in erster Linie dieses, wir machen einen Slasher und wollen alle Elemente damit reinbringen und deswegen machen wir so einen coolen Opening Kill, der irgendwie was mit Sex zu tun hat, wie das halt in den meisten Slashern ist. Ich glaube nicht, dass das dramaturgisch irgendeine Bewandtnis hat.
Ich glaube, diese erste Öffnungsszene, die passt doch perfekt in dieses FSK 16 Bravo-Leser Publikum hinein. Das so, so schaut die sich schon an. Theresa, es wird hier erstmal, ne, wir tun mal erstmal so, als wissen wir nicht, wie es weitergeht. Es wird uns hier suggeriert, dass der Killer ein Mann in Frauenkleidern und Perücke ist.
Das ist ja, glaube ich, auch ein Fakt fürs Erste. Also ein Killer gibt es auf jeden Fall mit Frauenkleidung und Perücke, der aber prinzipiell schon eher von den Gesichtszügen her, würde ich sagen, männlich gelesen ist. Da habe ich schon gedacht, haben wir hier jetzt wieder dieses good old
Schweigendilemma.
Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendeinen De Palma-Film gesehen.
Achso, Dressed to Kill.
Ja, genau, das ist ja so wirklich so ein, da kann ich mir vorstellen, dass das Drehbuch wirklich schon 30 Jahre in der Schublade lag, dass man das für einen aktuellen Twist gehalten hat. Da habe ich erst gedacht, darauf läuft es hinaus. Es ist ja am Ende tatsächlich recht irrelevant tatsächlich. Also auf diese Person wird ja quasi gar nicht eingegangen, die dort den Kill begangen hat. Deswegen wir ja auch nicht wissen, warum der Opening-Kill passiert ist, ob es da Zusammenhänge gab oder nicht. Weiß man nicht, weil man erfährt ja am Ende gar nichts über die Motivation. Und ich hatte das Gefühl, das wurde hier einfach mal wieder als Schocker-Element verwendet, obwohl das finde ich nach, also vor allem jetzt in dem Kontext wirklich sehr unpassend und einfach auch unnötig ist, da irgendwelche alten Stereotype irgendwie wieder aufzurollen. Und war aber gleichzeitig auch froh, dass es gar nicht weiter ausgebaut wurde irgendwie.
Okay, da bin ich, also ich, du hast vollkommen recht, was diese Darstellung angeht und was das mal wieder aussagen sollte, da bin ich komplett auf deiner Linie. Für den Film per se, das sage ich gleich mal vorweg, André, wäre es mir lieber gewesen, wenn das der Killer gewesen wäre für den Rest des Films, to be honest. Zumindest lieber als das, was der Film als Auflösung nachher benutzt, was man irgendwie schon 500 Meter vom
gegen
den Wind riecht. Genau.
Nur ganz kurz, das würde ich trotzdem auch sagen. Das heißt nicht, dass ich zufrieden bin mit dem, was wir dann bekommen.
André, Laura, würdet ihr da zustimmen? Seht ihr es auch so?
Ja, definitiv.
Ja, geh ich mit, ja. Das ist alles ein bisschen, das wirkt sehr gequält hin konstruiert. Auch da wieder. Man hat sich, glaube ich, sehr stark an Vorbildern orientiert und dachte sich, wir müssen auch sowas Krasses machen, so ein Wow-Moment.
Ja. Genau, so, auch so ein Sleepaway-Camp-Moment. Wie das Ende von Sleepaway-Camp, nur hier am Anfang einfach. Das Bild zeigt auf einem, es ist kein gewöhnlicher Serienkiller, es ist ein Mann in Frauenkleidern.
Ja, ich finde, das siehst du beim Film, spürst du das, wie die Filmschaffenden wirklich so ganz hart orientieren wollten, gesagt haben, sowas müssen wir auch machen. Das finde ich, beim Gucken spürst du das.
Das finde ich übrigens interessant, den Gedanken. Ich habe schon von Anfang an das Gefühl hier, Laura, dass in jeder Szene irgendwie eine Hommage an große Horrorfilme stecken sollte.
Ja.
Ich habe jetzt aber auch noch mal aktuellere Interviews mit Michael Karin gelesen und auch mit ein paar Sachen über die Autorin, die Frau Scharf, gelesen. Ich glaube, die kennen die ganzen Vorlagen alle gar nicht. Also jetzt Scream und so haben die gesehen, aber alles, was jetzt irgendwie, von dem viele Leute da Sachen aus den, oh, das ist doch aus den 70er-Jahre-Filmen so und so reingenommen. Nee, ich glaube, das kannten die alles gar nicht. Das ist wirklich reiner Zufall, dass sie da, dass das so wirkt teilweise, weil ich glaube, die haben teilweise keine Ahnung von Horrorfilmen gehabt, die den Film gemacht haben.
Ja, also für mich wirkt das so auch, dass sie dann halt so eine Legende wie Elke Sommer da reingeholt haben, die ja auch vielen Horrorfans irgendwie ein Begriff ist, dass sie sich halt versucht haben, so, sag ich mal, Essentials irgendwie zusammenzuklauben, aber ohne ein tieferes Verständnis für die Stoffe und was wirklich das Besondere an den Filmen, die sie da zitieren, ist, zu haben. Also ich glaube, das ist halt eine sehr oberflächliche Art, Filmzitate zu bringen.
Finde ich auch. Der Film springt dann in die Gegenwart, Theresa. Wir sehen Jeanette, die ist in Therapie in einer psychiatrischen Anstalt und wird dann entlassen. du als Berufspsychologin, kannst du das nachvollziehen, was dort gezeigt wird? Auch wie, mit welcher Begründung sie dort entlassen wird oder nicht? Kannst du da irgendwas zu sagen? Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich dachte, ich stelle, wenn, dann dir diese Frage.
Also ich kann erstmal gar nicht verstehen, warum sie überhaupt noch da ist, weil ich weiß jetzt nicht, wie das Recht im Jahr 2000 aussah. Ich kenne mich damit jetzt nur im Hier und Jetzt aus. Aber es scheint ja so, als wäre sie durchaus irgendwie gezwungen, auch irgendwie da zu sein, weil der Psychiater sagt irgendwann ja auch, ja, ich kann dich hier nicht mehr festhalten. Und in Deutschland ist es eigentlich so, dass du nur gegen deinen Willen untergebracht werden darfst, wenn du halt akut selbst- oder fremdgefährdet bist. Also wenn du einen Terroranschlag planst oder wenn du halt planst, dir das Leben zu nehmen. Oder zum Beispiel Leute, die das Essen verweigern bei einer sehr starken Anorexie, die dann wirklich kurz vorm Verhungern sind. Und da ist es dann aber auch so, da kommt dann auch irgendwann ein Richter. Da kann trotzdem nicht die Psychiaterin sagen, ja, du bleibst jetzt 10 Jahre hier. Das ist wirklich, also ist nicht so easy. Und dann jemanden da 10 Jahre gegen den Willen festzuhalten. Oder beziehungsweise es scheint ja auch irgendwie in ihrem Sinne zu sein, ne? Aber also, dass sie da gar nicht, dass sie dem gar nicht so kritisch gegenübersteht. Aber das hat mich schon mal irgendwie gewundert. Also heutzutage würde man das halt eher solche Aufenthalte kurz fassen und dann halt zum Beispiel eine Wohngruppe oder ein betreutes Wohnen oder sowas organisieren. Und generell, wenn man jetzt eine Person, die so lange da stationär in Behandlung ist, die würde man trotzdem nicht sagen, so, ohne Lebenserfahrung, so schmeißen würde ich jetzt einfach mal in irgendeinen Job rein, sondern würde halt auch da sagen, ne, okay, erstmal Wohngruppe, mach mal einen Minijob, ne? Schau mal, wie das ist, wenn das passt, ne? Oder schauen wir nach einer Ausbildung in einem begleiteten Setting, gibt ja auch so berufliche Rehas und sowas. Also komplett absurd zu sagen, okay, und du, die jetzt 10 Jahre in der Klinik gewohnt hast, machst dich jetzt alleine auf die Socken, um dich um irgendwelche 18-Jährigen zu kümmern. Also.
Ja, und vor allem nur, weil sie sagt, ja, ich fühle mich jetzt bereit. Ach so, okay, na dann, geh doch einfach so.
Hättest du das mal vorher gesagt.
Ein Punkt, vielleicht will Laura darauf sogar hinaus, den ich da jetzt noch mit reinziehen würde. Ich habe so verstanden, also wir kommen, glaube ich, jetzt nicht drum rum, schon Sachen aus dem späteren Verlauf des Films aufzugreifen. Der Psychiater weiß, dass Jeanette den Mörder ihrer Eltern umgebracht hat.
Ja.
Und das ist der Grund, warum sie, glaube ich, so lange in dieser Anstalt war.
Ja, aber auch das ergibt keinen Sinn, weil dann, gut, vielleicht war es auch eine Art Maßregelvollzug, eher in einem etwas offeneren Setting oder so. Kann gut, sein.
Kinder werden doch eigentlich eh nicht belangt für sowas, wenn sie 12 oder 11 sind, oder?
Ja,
schon
aber
gar nicht in Notwehr.
Quasi. Ja, aber trotzdem können die vielleicht, gibt es da schon auch Fälle, dass sie wirklich echt lange auch in halt spezifischen Psychiatrien irgendwie untergebracht werden. Aber selbst, also angenommen, es wäre so, dann ist das schon komisch, dass da ja auch Männlein und Weiblein zusammen sind, was ja in einem Vollzug eigentlich auch nicht der Fall ist. Also es scheint mir nicht so zu sein. Und auch da hast du ja irgendwie Probezeiten und da gibt es ja irgendwie eine Überführung, dass so ein Leben gelingen kann. Im regulären Knast tatsächlich weniger, aber im Maßregelvollzug schon, also wenn man jetzt aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Straftat begangen hat, ist das meines Wissens nach eher der Fall. Also auch da schmeißt du die Leute nicht einfach raus und sagst, so, ab mit dir in die Alpen, jetzt gehst du arbeiten. Das ist ja zum Scheitern verurteilt von vornherein. Also
ich habe es halt ein bisschen so verstanden, dass, dass der Film sich da gar nicht irgendwie dran hält, was realistisch sein könnte, sondern dass es dem Psychiater so ein bisschen darum geht, sie hat sich ja auch jetzt mit 22 Jahren immer noch nicht eingestanden, wie diese Nacht geendet ist, dass sie den Täter dann, ne, getötet hat. Und ich glaube, er will sie jetzt quasi so ins kalte Wasser werfen, in der Hoffnung, dass sie sich dran erinnert und dann irgendwie ein neues Leben anfangen kann.
Ja, aber so machst du das in dem Ausmaß trotzdem
nicht. Nein, also, nein, das meine ich ja. Es ist halt voll nicht realistisch, voll. Aber ich glaube, das ist eher der kruden Dramaturgie geschuldet.
Ja, und auch wahrscheinlich so dem, ne, man müsste irgendwie erstmal Recherchen anstellen, sich irgendwie damit auseinandersetzen, wie läuft denn sowas überhaupt ab und keine Ahnung was. Und da kann ich mir vorstellen, da haben die einfach keine Sekunde mit verbracht, sich über sowas zu informieren. Und entsprechend, ja, man kann das ja auch so machen, aber es ist dann halt mal wieder irgendwie ein Beispiel für eine sehr schlechten Umgang und auch für einen sehr stereotypen Umgang einfach, ne? Und das ist halt immer, davon gibt es halt so viele, gerade so in dem Zeitraum, es ist halt einfach schade, wo ich mir immer denke, ey, gebt euch ein bisschen mehr Mühe, dann wäre das schon alles halb so tragisch.
Was mich gestört hat, war, ich glaube, darauf wolltest du vorhin schon hinaus, Laura, war die Tatsache, wie der Film sich einfach schamlos an der Musik anderer Filme bedient. Es wird ja nicht eins zu eins dieselbe Musik abgespielt, aber diese Szene, als Jeanette dann, wie gesagt, aus der Anstalt entlassen wird und dann mit dem Bus in die Berge fährt und da einfach quasi dieses Scream-Thema quasi einfach abgewandelt, so ein bisschen durchgenudelt, abgespielt wird, dachte ich auch so, Leute, also...
Ja, es ist halt ein richtig dreistes Rip-Off einfach, ne, weil es nicht nur daran angelehnt ist, sondern es wirkt so, als hätten die Scream-Musik genommen und sie dann verschlechtert beziehungsweise so verfremdet, ja, dass es lizenztechnisch halt keine Probleme gibt. Aber ja, jeder, der Scream gesehen hat, weiß sofort, was Sache ist.
Ja. André, wie geht's weiter mit Jeanette?
Jeanette trifft auf die Geschwister Leon, Melissa und Lissy Schröder. Die Jugendlichen sind verwöhnt, unmotiviert und verhalten sich gegenüber Jeanette zu Beginn abweisend. Leon, der älteste Sohn, hingegen beginnt mit Jeanette zu flirten und sie fühlt sich durchaus zu ihm hingezogen. Trotz der trügerischen Idylle fühlt sich Jeanette unwohl und es beschleicht sich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie wird von Tagträumen und Visionen heimgesucht, die sie an ihre traumatische Vergangenheit erinnern.
Ja, Jeanette kommt zu den Schröders als Französischlehrerin, Theresa. Und du als, ich muss heute wieder die ganze Zeit auf dein Alter rumhacken, du als 99 Geborene, was hast du gedacht, als du die Outfits, die Mode gesehen hast von unseren Figuren hier? Vor allem das erste Outfit von Alexandra Nädel war ja ein absolutes Träumchen. Das ist schlimm, oder?
Weiß ich nicht, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Dieser Style ist ja auch aktuell wieder ein bisschen in, muss man ja auch sagen. Und insgesamt habe ich das Gefühl, passt es aber irgendwie ganz gut, glaube ich. Also ich habe mich da tatsächlich gar nicht dran gestört.
Hast du dich wiedergefunden, Laura, darin? Hast du früher auch solche Sachen getragen?
Möchte ich das jetzt mit euch teilen? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ich weiß nicht genau, ob es Alexandra Nädel ist oder die hier die Lissy. Die haben auf dem Plakat hat eine so ein Dreiecks-Glitzer-Oberteil an. Da habe ich mich dran erinnert, dass ich so eins besessen habe und das immer nur heimlich angezogen habe, weil meine Mutter es mir verboten hat.
Zu Recht.
Sie wusste, was gut ist.
Ja, ich finde es immer voll witzig, das zu sehen. Und genau, was Theresa gerade gesagt hat, also ich glaube, in unserer Generation sieht man das jetzt heutzutage so ein bisschen schambehaftet, weil man es entweder selber getragen hat oder zu der Zeit halt das auch mitbekommen hat. Aber heutzutage ist es ja eigentlich wieder relativ modern.
Das stimmt. Und eine Sache, die sich nie geändert hat, die haben wir ja schon angesprochen, ist, dass die Schauspieler, die Teenager spielen, immer viel zu alt sind in solchen Filmen und das ist ja auch zumindest bei Xaver Hutter und Alexandra Nädel auf jeden Fall der Fall. Die wirken viel zu alt für eine Abi-Klasse, aber wie dem auch sei. Dann gibt's so eine Kinoszene, die mich sehr an Scream 2 erinnerte. Also wie gesagt, die Scream-Teile, die bis dahin rauskamen, die haben sie auf jeden Fall von vorne bis hinten mehrfach geguckt. Das lässt sich auf jeden Fall feststellen. Aber mich würde interessieren, André, wie du das Setting in den Alpen fandest.
Das fand ich überraschend okay und stimmig eigentlich. Also es wird zwar auch nicht, also man sieht schon, wo es spielt, aber es nimmt jetzt aber auch nicht so viel Raum ein, dass man die ganze Zeit denkt, boah, die Alpen. Aber ich fand es so vor dem Hintergrund dessen so eigentlich ganz charmant, muss ich sagen. Und ist ja auch nicht der erste und auch der letzte Genrefilm, der von Mitte und der Alpen spielt. Und ich finde die eh als Setting eigentlich ganz, ganz nice irgendwie. Man macht im Film jetzt aber auch nicht mega viel draus. Aber ich fand es eigentlich ganz charmant. Was man mir erklären muss, ist auf jeden Fall, ist wie ein Big Kahuna Burger in die Alpen kommt, weil das wird auch einmal referenziert, da muss ich auch sehr lachen.
Was für ein Ding?
Einmal, ich weiß nicht mehr, welcher Charakter es ist, irgendwer holt oder fragt, ob jemand was von Big Kahuna will. Das ist ja die Burgerkette aus dem Tarantino-Universum.
Ach so. Ja.
War mir neu, dass da eine Filiale in den Alpen ist.
So viel zum Thema, jede Szene soll eine Hommage sein, ne?
Mhm.
Ja. Theresa, wie fandst du die Alpen?
Mir hat das auch gut gefallen. Also ich finde, es ist ja auch ein Setting, was man klar irgendwie in so ein paar Horrorfilmen schon hatte, aber was jetzt ja auch trotzdem eher unüblich ist. Was ich nicht so glauben konnte, ist halt eben, dass in dieser Stadt nichts los ist, weil alleine in diesem Kino ja schon ordentlich der Bär steppt, muss man sagen.
Stimmt. Was haben die denn nochmal geguckt? Das Relikt, ne? Kann das sein?
Ja, genau. Und also bei dieser Kinoveranstaltung, da wäre ich aber nach 20 Sekunden wäre ich wieder aus dem Saal gegangen, weil, oder hätte alle einzeln rausschmeißen lassen. Aber
war doch eine normale Saturday Night Fright, oder nicht?
Ja, genau. aber insgesamt fand ich es auch irgendwie cool, das Setting. Es hat mir gut gefallen. Es ist natürlich wieder auch da sehr Scream-artig, ein echt super schönes, großes Haus, wo man sich schon fragt, okay, ja, ist jetzt auch nicht die Regel, in so einer Hütte zu wohnen, aber das hat mich jetzt prinzipiell auch nicht gestört, weil das ja auch Teil deren Personality ist, dass sie halt Rich Kids sind.
Jetzt ist es so, Laura, der Film geht ja nicht gerade sparsam mit seinen Red Herrings um. Also es gibt ja dort haufenweise überzeichnete Figuren, was ich jetzt persönlich nicht schlimm fand. Und auch Jeanette hat ja von Anfang an schon Visionen und Einbildungen vom Killer von damals. Mir ging es da so, dass ich die anderen Red Herrings eigentlich schon relativ früh nicht mehr beachtet habe und mir eigentlich doch schon, und das war auch bei der Erstsichtung so, da hatte ich schon das Gefühl, ja, es wird wahrscheinlich am Ende doch irgendwie auf Jeanette hinauslaufen.
Ja,
irgendwie.
Wirklich?
Ja, schon.
Ich hatte jemand ganz anderem im Verdacht.
Oh, wen denn? Elke
den,
Sommer.
Therapeut.
Wen?
Den Therapeut. Weil ich das, also wie Theresa das ja auch eben schon erklärt hat, ich fand es halt krass unrealistisch, wie diese Figur halt ins Leben irgendwie zurückgelassen wird. Und dann ist es doch so, als sie da ankommt und irgendwie kurz nur Hallo sagt und dann will sie ihre Koffer holen und dann sind die Koffer weg. Und dann sollte man wahrscheinlich denken, dass es irgendwie dieser der Taxifahrer war, weil der ja auch als so ein bisschen creepy notgeil irgendwie inszeniert war. Und da habe ich dann aber schon gedacht, okay, der Therapeut hat die bewusst dahin geschickt und der will, dass die sich an was erinnert. Das heißt, wahrscheinlich wird der irgendwie, ja, keine Ahnung, sich vielleicht verkleiden oder so und sie damit konfrontieren. Das habe ich die ganze Zeit
gedacht. Weißt du, was ich dazu sage, Laura? Da hältst du wohl die Filmemacher für schlauer, als sie sind, um dir mal Touché zu geben.
Aber da war ich 12, ne, als ich das gedacht habe.
Ach so, okay.
Also. Ja, mit 12 schon schlauer gewesen.
Ja, ich fand das
trotzdem also, für dich, Laura.
Vielen Dank.
Ich finde zumindest, Theresa, sie hätten dann, wenn es am Ende schon auf Jeanette hinausläuft, vielleicht diese Flashbacks in die, ja gut, der Film heißt so, I know, diese Visionen und Einbildung vom Killer und sowas und das von damals, das hätten sie dann vielleicht rauslassen sollen, weil ich finde, dadurch wird Jeanette zumindest schon mal zu verdächtig irgendwie, als dass man sie jetzt, als dass man am Ende komplett überrascht ist von der Auflösung. Finde ich zumindest.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war mal wieder komplett überrascht, aber auch einfach, weil ich mir ja auch bei diesen Filmen bekanntermaßen wenig bis gar keine Gedanken mache. Weil ich oft das Gefühl habe, das sind Sachen, auf die kann man im Grunde genommen eh nicht kommen. Also muss ich mir auch keine Gedanken machen, sondern lasst es einfach auf mich wirken und lasst es so auf mich reinprasseln. Aber ich bemerke dann schon, wenn der Twist da ist, denke ich, oha, wow, oder denke ich mir, ja, okay. Und das hier war jetzt halt so ein Fall, wo ich dachte, ja, okay, ja, gut, kann man machen, ne? Aber nicht, dass ich dachte, oha, was passiert hier? Ich kann es nicht fassen, das ist ja spannend. Also, ich habe es nicht direkt bemerkt, aber jetzt super begeistert war ich von der Auflösung nicht.
André, in amerikanischen Teenie-Slashern wissen wir das ja, da sind natürlich immer alle deftig notgeil aufeinander, schmeißen sich gegenseitig pseudo-coole Dialoge in die Gesichter. Das ist da schon immer cringe. Auf Deutsch nochmal eine ganz andere Hausnummer, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen direkt. Und das ist halt wieder jetzt, ich meine, das ist ja eh ein Thema, das sich schon einen ganzen Monat ziehen wird. Das ist wieder das Deutschproblem, dass wir einfach irgendwie immer ein bisschen fremdeln, vor allem wenn es natürlich dann irgendwelche One-Liner sind, so jeder englische One-Liner, so blöd er ist, klingt halt in unseren Ohren einfach cooler als jeder deutsche One-Liner.
Weil es nicht unsere Muttersprache ist letztendlich, wie bei Songtexten, ne?
Es ist wirklich so und ich will da auch nicht immer so draufhauen, aber ich meine, klar, ist mal abgesehen rein von diesem Phänomen, sind natürlich auch ist das Dialogbuch hier natürlich auch wirklich einfach nicht gut. Also, wie gesagt, ich habe eben schon den Hedig der Hund begraben Gag erzählt. So auf dem Niveau befinden wir uns hier. Das ist schon alles ziemlich, ja, schon Telenovela-esk so ein bisschen, muss man schon sagen. Ja, also, wie gesagt, ich fand es halt dann als ich mich darauf eingestimmt habe und ich fand es dann auch oft so unfreiwillig blöd, doof und musste ein bisschen so schmunzeln, aber das hindert natürlich auch oder beziehungsweise das darüber stolpert man dann in der Horroratmosphäre, die irgendwie aufkommen soll ja trotzdem, also es ist zwar alles nicht super ernst und natürlich auch alles ein bisschen quirky, aber es ist dann teilweise auch einfach so plump, dass du die ganze Zeit eher halt irgendwie schmunzeln musst, als dich irgendwie in eine Stimmung zu begeben.
Wisst ihr, was mich massiv genervt hat? Dass wie streng Leon Jeanette gesiezt hat. Die sind, glaube ich, 3 Jahre oder so auseinander. Also ich weiß nicht, sieht man in Deutschland irgendwie mit 18 oder 19 22-Jährige? Das wäre mir irgendwie neu.
Ich glaube, das ist nur, weil die Französischlehrerin ist. Also, und er ihr ja so ein bisschen, sie ja so ein bisschen einlullen will, so nach dem Motto, ich habe Respekt vor ihnen. also ich glaube, man könnte ja auch sagen, er macht das ein bisschen aus Taktik, weil er sie so in Sicherheit wiegen möchte, dass er viel besser erzogen ist als seine Geschwister.
Ja. Oder was ist ja was mir häufig bei Übersetzungen auffällt, dass es oft diesen Zwiespalt gibt, dass dann ja auch in deutschen Filmen, die aus dem Amerikanischen übersetzt sind, der Vorname gesagt wird und sie zum Beispiel, was man ja eigentlich in der Realität so gut wie nie macht, so, dass ich irgendwie sage, ja, Chris, können Sie mir bitte mal was reichen oder sowas.
Aber das klingt gut, oder?
Ja, also wenn macht man ja irgendwie Herr Fink oder man sagt halt Chris und
also, du, so. Mein liebes Goldstück, ich möchte, dass du mich zukünftig so anredest.
Na gut, mein Lieber. Für dich mache ich
es. Aber es ist doch hier nicht übersetzt. Dann
nee, genau, aber dass sie vielleicht da auch dachten, sie übernehmen das irgendwie als Stilmittel, weil ich finde, das trifft man ja häufiger in Filmen, dass man denkt, okay, im echten Leben würdet ihr euch erstens nicht siezen oder ihr würdet euch halt konsequent siezen, aber auch manchmal in Beziehungen, wo man denkt, nee, ihr würdet euch eigentlich gar nicht siezen, so. Und dass das vielleicht auch so eine Anspielung ist, aber vielleicht, ja, ist das jetzt auch wieder zu viel nachgedacht.
Was ich akustisch überhaupt nicht verstanden habe, ist der Name des Haushundes. Heißt der Zabel, Xaver oder Xavel? Hat es jemand verstanden?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe es aber als Anspielung verstanden, weil die Hundebesitzerin ja was mit dem hatte, auf jeden Fall mit dem Xaver, dass sie deswegen so ihren Hund auch so nennt. So ein bisschen provozierend.
Yeah. Theresa, wie geht's denn weiter?
Schon bald geschehen merkwürdige und brutale Ereignisse im Dorf und rund um das Anwesen. Erste Menschen werden auf grausame Weise getötet. Jeanette macht beängstigende Beobachtungen und vermutet, dass der Mörder irgendwie mit ihrer Vergangenheit zu tun hat. Überall scheint Angst und Misstrauen zu herrschen. Die verwöhnten Geschwister verhalten sich zunehmend seltsam und Jeanette fühlt sich immer mehr isoliert.
Ja, was hat das mit dir gemacht, Theresa? Das Xaverl, nennen wir ihn mal so, oder Zabel? Einfach halbiert wird. Ich musste sofort an, das ist das Tolle, dass man, das hatten wir ja in unserer Jubiläumsfolge am Ende, so, dass man mit manchen Sachen, man denkt halt bei manchen Sachen einfach an andere Personen. Und ich muss jedes Mal, das geht jetzt blöd, wenn ein Hund halbiert wird, an dich denken.
ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht sicher, ob ich das so, weil ich ja auch eben diese bisschen geschnittene Variante gesehen habe, ob ich das so explizit gesehen habe.
Aber ich glaube, das war jetzt kein Bestandteil des
Directors Cuts, glaube ich. Ja, aber genau, deswegen weiß ich nicht, ob der vielleicht noch spektakulärer war. Aber insgesamt bin ich natürlich kein Fan davon, wenn irgendwelche Tiere hier halbiert werden. Das finde ich nicht gut.
Aber dann haben wir jetzt ja die krasse Poolparty übersprungen, oder? Weil das passiert doch auf dem Rückweg von der Poolparty.
Ja, ich muss gestehen, es war mal wieder ein großer Fehler. Ich habe den Film vor, glaube ich, 3 Wochen geguckt und habe das Skript aber erst vor ein paar Tagen geschrieben. Und da bin ich, da komme ich manchmal mal ein bisschen durcheinander. Gerade wenn.
Weil bei dieser Poolparty, das war ja irgendwie so mega assi irgendwie, dass die die Jeanette wollte da ja eigentlich gar nicht dazukommen und dann hat der Xaver sie aber, glaube ich, überredet und dann hat doch diese Ella ihr quasi das Oberteil weggerissen, sodass die dann da halbnackt stand.
Und noch 2 andere Typen haben auch mitgemacht. Mm. Super unangenehm.
Ja, die Szene war unangenehm, ja.
Fand ich auch. Stimmt. Der Kill an Ella, der war aber eigentlich ganz cool, oder?
Ja, ich finde, da hat man hat sich halt auch ein bisschen gefreut, weil sie halt echt so eine richtig blöde Kuh ist. Und ich finde, das war so ein typischer Slasher-Kill, wo man sich so denkt, ja, endlich kriegt sie, was sie verdient. Also ich habe da jetzt nicht mitgefiebert und mir gedacht, hoffentlich schafft sie es. Sondern ich war ganz froh, dass sie den Film verlässt.
Vor allem, weil es ja auch noch so einen Nachklapp hat mit diesem Mähdrescher, wo ihre Überreste da reingeworfen werden und so rausgeschleudert werden. Das war irgendwie...
Das war schon Tucker and Dale vs. Evil.
Ja, genau. Ne, das hat, ja. Da hat so eine komische... Und da habe ich mich auch gefragt, André, da war ich mir die ganze Zeit nicht sicher. Also ich wusste halt echt irgendwann nicht mehr, wie ernst sich der Film nimmt und wie ernst sich der Film nicht nimmt. Weil das driftet ja echt teilweise in parodistische Züge ab. Aber dann gibt's nachher wieder gerade so alles, was nachher in der zweiten... so Richtung Ende alles passiert, das nimmt sich ja dann wieder Bier ernst. Und das fand ich irgendwie seltsam. Das hat für mich von der Tonalität her ein bisschen unrund gewirkt.
Das ist, was ich ja eben schon meinte. Es gab super viele, also der Film versucht schon irgendwo ein Horrorfilm zu sein und ein Slasher zu sein, aber hat immer wieder Elemente, wo du halt drüber stolperst. Und das sind solche Momente. Und manche funktionieren auch ganz gut, andere halt überhaupt nicht. Und da ist der Film halt auch tonal total uneins. Das fand ich halt auch, ja. Das ging, mir die ganze Zeit so.
Ich meine, Scream hat natürlich ja auch humorvolle Elemente, aber die wirkten auf mich doch immer deutlich smarter als das, was jetzt hier präsentiert
wird. Ja, eben, genau. Die sind halt irgendwie trotzdem einfach auch gut inszeniert oder ganz witzig geschrieben oder so. Also da geht aber auch nie was unter. Und wenn es dann wirklich spannend werden soll, wird es auch spannend. Und das hat hier nicht so funktioniert einfach. Ich meine, ich glaube, einer der besten, Anführungszeichen, Gags fand ich noch echt der Kill im Auto, wo der Typ den ganzen Film über dann quasi im Auto liegt und die Polizisten immer wieder vorbeifahren und nicht gucken, weil sie denken, der ist irgendwie am, weiß ich nicht, wanken oder so.
Ja, die denken doch, der wartet die ganze Zeit auf eine, weil der auch so einen super schnulzigen Love-Song
hat. Ja, genau, weil er diesen Love-Song da hat, ne, genau. Der auch tagelang läuft und das über Tarif vom Auto alle geht. Aber das ist so ein Gag, den hätte ich auch irgendwie, der hätte auch in einem Wrong-Turn passieren können oder so.
Das fand ich tatsächlich, das war wirklich das Einzige, worüber ich wirklich gelacht habe, weil das war echt witzig. War auch, geht ja die Kamera immer ran, du siehst halt, der hat halt schon eine Sichel durch den Kopf gerammt bekommen. Und
die Fliegen schwirren schon über ihn und so,
Und ich habe dann gelesen, dass die Szene mit dem Dude und der Sichel im Kopf, die wurde mit gekühlten Mini-Fliegen von einem Züchter gedreht, die dann auf den Kopf des Darstellers gesetzt wurden. Was aber niemand ahnte, ist, dass die Fliegen auch in gekühltem Zustand in Sekunden hunderte Eier abgelegt haben auf dem Kopf des Schauspielers. Und ich habe nur das Zitat gelesen, wir haben noch nie jemanden so schnell unter die Dusche springen sehen wie diesen Schauspieler.
Boah, der Arme. Ja. Das ist widerlich. Oh.
Ja, wie fandet ihr denn die, gehen wir mal erstmal von dem aus, dass wir noch nicht wissen, was passiert und was die Motive von den Leuten da sind. Wie fandet ihr denn die Love Story zwischen Leon und Jeanette? So mit dem Romancing dort beim Spaziergang und am Wasserfall und so weiter. Habt ihr das den abgekauft?
Ich war kein Fan davon. Vielleicht aber auch, weil ich finde, dass er so ein bisschen aussieht wie der weniger gemeine Bruder von dem Typen aus Funny Games.
Absolut, das genau wollte ich auch gerne sagen.
Auch so.
Ja.
Und deswegen traue ich dem schon mal von vornherein nicht. Und ich weiß, man hat die ganze Zeit so ein Gefühl von, okay, sie ist halt einfach so verletzlich, weil sie keine Ahnung hat, wie die Welt da draußen funktioniert. Dass ich wirklich so dachte, so, oh, bitte lass die erstmal klarkommen, das kann irgendwie nur schief gehen. Und es gibt ja, muss ja auch einen Grund geben, warum da die Haushälterin so wenig angetan von denen ist. Der wird jetzt nicht auf einmal ein geiler Typ sein. Also da wird schon irgendwas im Busch sein. Und das, finde ich, habe ich recht früh bemerkt. Und das fand ich, hatte ich auch nicht so Bock drauf, weil man wünscht ihr das ja einfach nicht. Weil ich finde, mit ihr habe ich schon echt viel Sympathie.
Ich fand es auch lustig. Laura, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gibt doch auch da diese eine weirde Journalistin, die kurz in der Szene zu sehen ist, als Frau Lust dort tot mit dem Sessellift da zerteilt wird. Die erinnerte mich dann auch an Gail Weathers ein bisschen.
Voll.
Auch da haben sie...
Eins zu eins.
Ja.
Das war auch genauso gemeint, glaube ich. Also auf jeden Fall.
Das hat mich dann schon wieder ein bisschen genervt, weil irgendwie, ich finde, Scream ist noch nicht zu diesem Zeitpunkt, also 2000 war Scream noch nicht so lange her, als dass man da so viele Sachen hätte rauskopieren können, weil ich finde, eine Hommage an einen Film zu machen, der 4 Jahre vorher im Kino lief, ist irgendwie witzlos.
Ja, ich finde halt in den Szenen war der dann auch wirklich so ein bisschen Scary Movie mäßig.
Ja.
Und ich, wie ihr eben schon gesagt habt, ich bin mir nicht sicher, das der gewollte Effekt war. Ich glaube wirklich, dass die dachten, wir nehmen uns diese bekannten Elemente und dann wird der Film genauso erfolgreich wie Scream. Ich glaube nicht, dass die schon so komplett gedacht haben, wir besetzen hier eine Journalistin und alle denken sofort, krass, das ist eine Anspielung an Gail Weathers, sondern eher so, es hat in Scream funktioniert und darum machen wir es auch so. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Mhm. Ja, komplett, ja.
Ich überlege nur gerade, wer jetzt von euch... Doch, Laura, du bist auch wieder dran. Du kannst erzählen, okay, wie es weitergeht.
Dann stellt sich heraus, dass die Angriffe und rätselhaften Ereignisse einem inszenierten Plan der drei Geschwister folgen, um Jeanette absichtlich psychisch zu destabilisieren. Ihre Motivation wurzelt in einer Mischung aus Sadismus und Langeweile, aber insbesondere darin, dass die verwöhnten reichen Teenager die Kontrolle über ihr Umfeld behalten und Macht über jene ausüben wollen, die ihnen in irgendeiner Form unterlegen erscheinen oder auf sie angewiesen sind. Und ich glaube, die haben auch einfach keinen Bock, in ihren Ferien Französisch zu lernen. Ja. Die Geschwister haben sich nämlich durch Leons Zugriff auf Jeanettes Krankenakten informiert und gezielt die Situation für sie traumatisierend gestaltet. Die vermeintlichen Sichtungen des Sichelmörders sowie die Diebstähle und sonstigen Verunsicherungen kamen also von den Geschwistern selbst.
Also ich finde, es gibt hier, Theresa, so einen Zeitpunkt, bevor dieser Komplott quasi aufgedeckt wird, bei dem Jeanette ja immer wieder mit den schrecklichen Ereignissen von damals konfrontiert wird in irgendeiner Weise. Und man hat dann, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass es nur in zwei Richtungen gehen kann. Entweder ist es das übliche, hey, ich muss mein Trauma besiegen, oder hey, vielleicht bin ich doch die Mörderin. Würdest du so weit mitgehen, dass das dann doch irgendwann der Fall war, dass es nur noch die zwei Möglichkeiten gibt?
Ja, könnte man so sagen. Aber, also ich wusste halt generell nicht, wo der Film mit diesem ganzen Trauma-Ding hin will irgendwie. Ich hätte mich jetzt halt auch nicht gewundert, wenn es einfach nur so ein blöder Vorwand ist, wie also, um nochmal einen Schockmoment reinzubringen, oder halt diese Flashback-Sequenzen reinzubringen, genauso wie es ein, ja, nicht erfolgreicher Schockversuch war, dann einen Mann mit Frauenkleidung als Killer zu inszenieren oder so. Also das ist ja auch was, das führt irgendwie ins Nichts und hat irgendwie nichts zu bedeuten. Hätte ich dem Film irgendwie auch zugetraut, dass der einen wirklich so komplett verarscht, aber im negativsten Sinne.
André, wenn ich die These aufstelle, dass der Film mich doch über weite Strecken, gerade im Mittelteil, ziemlich derbe gelangweilt hat, würdest du da mit ins Boot springen oder mir widersprechen?
Nee, würde ich mit ins Boot springen. Was heißt gelangweilt? Gelangweilt noch nicht mal wirklich. So ein bisschen, wie gesagt, ich war so ein bisschen müde, weil ich halt beim, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim Gucken halt ganz nett gemerkt habe, was sie machen wollen. Wie sehr sie halt so try hard, ne, darauf gepolt sind, dass hier alles irgendwie den großen Vorbildern entsprechen muss. Und es war aber halt immer alles nie so geil, natürlich, oder nie so unterhaltsam oder spaßig oder hart oder spannend, wie sie es halt wollten. Und ich finde schon, dass eigentlich durchgehend was passiert, also das Pacing vom Film, finde ich, ist gar nicht so das Problem, aber eben die Inszenierung und wie es verpackt ist. Und deswegen, also gelangweilt war ich nicht, aber ganze Zeit so dieses ein Dauergefühl von unterwältigt. Und das ist halt echt das Problem, weil du die ganze Zeit halt da sitzt und bist so, ich verstehe, was ihr machen wollt, es müsste eigentlich von der Formel auch irgendwie ganz gut funktionieren, aber es kommt nicht rüber. Und das ist mein Problem.
Doch, auf welcher Seite der Langeweile befindest du dich? Nee, das war jetzt völlig schwachsinnig formuliert.
Langweilig, richtig langweilig finde ich ihn nicht. Weil, ja, ich glaube, ich das tatsächlich auch nicht so vorhersehbar fand, wie es dir ging. Und ich schon irgendwie, ja, auf so eine naive Art und Weise irgendwie immer noch auf die Auflösung auch so ein bisschen hingefiebert habe. Und ich finde den halt, es ist irgendwie so, der ist in der Inszenierung und in den Dialogen und allem ist er irgendwie nicht schlecht genug, um ihn dafür abzufeiern. Also so witzig schlecht. Aber trotzdem hat man immer wieder so Momente, wo man sich denkt, boah, nee, Leute, ist das jetzt gerade euer Ernst? Also ich bin da irgendwie sehr zwiegespalten, aber ich muss sagen, so insgesamt habe ich mich doch über die meiste Zeit zumindest unterhalten gefühlt.
Und wie, Theresa, wie hat das jetzt auf dich gewirkt, dass das Ganze jetzt alles inszeniert war, dass es ein großer, riesiger Prank war quasi, den die drei Geschwister da an Janet verübt haben, dass sich Leon übers Netz in den Krankenbericht gehackt hat und diese ganzen Geschichten dort. Wie fandst du diese Entwicklung?
Also da habe selbst ich gedacht, hier stimmt irgendwas nicht, weil warum sollten die halt dann auch noch ihre Freunde umbringen? Also das war mir schon klar, dass das vermutlich nicht die letzte Auflösung ist. Und ja, dass die jetzt tatsächlich so bösartig sind, das fand ich, wie fand ich das irgendwie, auch so ein bisschen so Carrie für Arme, hatte ich das Gefühl. Dass da wirklich so hardcore gemobbt wird, eine arme Person, die wirklich gar nichts falsch, also was heißt, sie hat gar nichts falsch gemacht. Doch, sie hat, es war Notwehr, sie hat gar nichts falsch gemacht, kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen. Und das fand
ich. Wer hat nochmal die Katze in den Mixer geworfen?
Ja, aber ich sag mal ursprünglich, also wenn ich jetzt nur, wenn man jetzt nur ihre, also wenn ich ihre Krankenakte lesen würde und da steht, die hat als Kind mitbekommen, wie ihre Eltern umgebracht wurden und musste in Notwehr, weil der Typ sich schon den Gürtel ausgezogen hat und über die Lippen geleckt hat, hat die dann den umgebracht, da würde ich nicht denken, oh ja, die muss ich jetzt pranken, die hat es bestimmt verdient. Also das ist halt wieder so ein Level an Böshaftigkeit, was mir fast ein bisschen too much ist, das möchte ich im Film eigentlich fast nicht sehen. Und vor allem, wenn dann in einem Film, ne, wo wir gerade dabei waren, wie Funny Games, der das Ganze irgendwie niveauvoll aufarbeitet und nicht in so einem Flashback.
Ja, und ich glaube, das hätte auch ganz anders funktionieren können, wenn halt die Figuren von diesen drei Geschwistern irgendwie ja besser ausformuliert oder glaubwürdiger irgendwie geschrieben worden wären. Weil ich meine, die sind ja im Endeffekt, ja, die sind ja so völlig oberflächlich charakterisiert. Und deswegen ist das halt so behauptet, dass die so ultra, ultra böse sind. Also ich finde, das hat irgendwie nicht funktioniert, weil die Figuren da gar nicht für geeignet waren.
Aber
André, das sehe ich auch so, ja.
André, das ist ja nur ein Teil der Enthüllung des wahren Horrors. Wie geht's weiter?
Das hast du schon eingeleitet. Diese Enthüllung ist ja auch nur ein Teil des Horrors. Janet.
Sorry.
Das kannst du gleich doppelt überlegen. Janet ist psychisch stark angeschlagen. Während der Vorfälle verfällt sie zeitweise in eine Katatonenstarre und es wird deutlich, dass sie ihre Vergangenheit nie vollständig verarbeitet hat. Der wahre Sichelmörder, der als Psychopath Janets Eltern damals tötete, hat die damalige Mordnacht nicht überlebt. Janet selbst hatte ihn getötet. Nun, als sie mit dem Terror der Geschwister konfrontiert wird, erwacht ihre dunkle, mordlustige Seite. In mehreren gewalttätigen Szenen wird deutlich, dass Janet selbst zur tödlichen Bedrohung geworden ist.
Aber ganz kurz, weil wir wissen doch eigentlich auch jetzt dann erst, dass sie den Killer getötet hat, ne?
Ja.
Das siehst du vorher nicht, genau. Das wird
genau,
da erst zum ersten
weil
Mal gewählt.
Deswegen hätte man ja ohne den Film vorher zu kennen oder wie Chris diese Vermutung von Anfang an zu haben, dass sie es sein könnte, hätte man ja durchaus auch wirklich noch denken können, die Geschwister verarschen sie gerade, aber parallel ist wirklich der echte Mörder wieder auf seiner Tour.
Mir wurde, warum ich das anders gesehen habe, ist die Tatsache, wie die Janet dargestellt wird in dem Film. Mhm. Ich glaube, da verfolgt der Film jetzt nicht der typischen Slasher-Final-Girl-Klaviatur. Mhm. Also ich habe schon gemerkt, dass sie jetzt hier keine Sydney, keine Laurie, keine Nancy, whatever ist, sondern dafür waren mir einfach zu viele Flashbacks da drin in die Vergangenheit, aber so, dass man immer irgendwie, ja, war einfach nicht das Final-Girl. Mhm. Das war so mein Gedanke dabei. Das fühlte sich einfach nicht so an, wie ich das gewohnt war. Das hätte natürlich, wenn der Film es am Ende dann anders gemacht hätte, dann wäre es eine Sensation gewesen, weil dann wäre ich dem Film auf den Leim gegangen, aber hier hatte ich schon damals irgendwie das Gefühl, dass mit der irgendwas nicht stimmt. So, das
aber
war mir irgendwie,
also wann hast du
ich habe auch nicht mit dir mitgefiebert.
Ja, wann hast du den das erste Mal gesehen? Hattest du da schon so viel Horror-Erfahrung?
Ich glaube, ich habe den 2010 oder 11 das erste Mal sehen, da war ich
schon ein bisschen
über 20, ja.
Gebildet im Horrorgenre.
Ja, wie war denn die Enthüllung denn für euch? Laura, vielleicht zuerst, du hast ja gerade schon.
Also irgendwie, na klar, jetzt bei der Zweitsichtung wusste ich das ja auch, ne? Also das ist mir tatsächlich auch in Erinnerung geblieben und ich gebe dir völlig recht, dass man wenn man entweder sehr viele Horrorfilme gesehen hat oder den Film schon kannte, dass man durchaus in ihrer Figurenzeichnung auch Hinweise, sehr deutliche Hinweise darauf sehen kann, dass sie halt am Ende die Täterin ist. Trotzdem war das jetzt aber irgendwie kein Reveal, der mich irgendwie komplett aufgeregt hat im Sinne von boah, das macht überhaupt keinen Sinn oder ich wusste es von Anfang an oder so. Also ich fand den okay, ich fand ihn aber nicht besonders galant eingeleitet.
Der Film, wenn wir ihn jetzt mal rein auf seine Spielart des Horrors reduzieren, André, würde ich sagen, funktioniert der erstmal sehr gewöhnlich, ne? Also wir haben ein paar Fake-Scares, es gibt ein paar Jump-Scares, auch das mit dem Prank, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie besonders originell wäre in dem Film. Hat der Film dich denn auf einer Horrorebene, da können wir jetzt auch direkt dann schon auf die Kills vielleicht so ein bisschen überleiten, hat er dich denn in dieser Disziplin abgeholt?
Mhm. Auf jeden Fall ist das nicht das schlechteste Element des Films. Nee, im Gegenteil, ich fand ihn als Slasher echt okay so. Ich habe natürlich jetzt, wie gesagt, nicht den DC gesehen, das heißt, ich habe mir noch einen Schnittbericht angeguckt. Ein paar Details fehlten halt in der Fassung bei mir. Aber so generell finde ich die Härte und so gar nicht mal so unübel für so einen Film, der auch mit eben solchen Soapstars und so spielt. Und die Inszenierung der Kills eigentlich auch. Also das fand ich wirklich noch mit das Stärkste. Und du sagst schon, das Make-up ist in Ordnung. Und ich fand so rein den Szenenaufbau auch solche Sachen wie mit dem mit der Heugabel so an die Wand tackern. Das kennen wir halt aus Freitag der 13. so, ne? Ja. Das ist alles so drin.
Sah
auch gut aus, genau. Und dieses typische, so die Spitzen kommen hinten aus der Wand wieder raus, Blut tropft noch dran. Also da waren inszenatorisch ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, ihr habt genau hingeguckt, aber ihr habt es auch gut übernommen. Also das ist echt nicht das Problem des Films. Ich sage ja rein, der Film war für mich halt selten Horror oder gruselig oder sonst irgendwie, weil er eben so oft dann eben mit dem Ton bricht. Das heißt, so richtig in die Stimmung kam ich nie. Aber die rein jetzt mal die Kills gesehen per se, die waren echt in Ordnung.
Ich fand gerade den, das ist jetzt Director's Cut exklusiv quasi, die vollständige Version, als Jeanette dann Melissas Arm so mit der Sichel öffnet. Drücke ich es mal so von oben nach unten, muss ich sagen, da habe ich auch kurz ein bisschen gezuckt. Das fand ich schon ein bisschen eklig, unangenehm, muss ich sagen. Wie gesagt, ist jetzt im Director's Cut deutlich länger und unangenehmer. Könnt ihr
ja in der normalen KF-Fassung haut einfach noch einmal den Arm rein, ja. Dann ist schon Schnitt. Genau, und dann schmeißt sie halt über die Brust.
Genau, und im Director's Cut zieht sie die Sichel quasi noch einmal den kompletten Arm runter. Das war durchaus beeindruckend. Also das würde ich dir komplett recht geben. Das sind, glaube ich, auch so die Highlights, glaube ich, die jetzt im Director's Cut so exklusiv sind, ne? Dass der Kill mit der Sichel etwas länger, mit der Forke, mit der Missgabel etwas länger ist, ja. und hier dieser Sichelkill an Alessandra Neville.
Ja. Genau, es ist alles ein bisschen länger oder ein längeres Leiden oder so, das typische Erweitern.
Ja.
Aber eben, wir haben ja auch schon zu Beginn ja die toten Tiere erwähnt. Das ist auch wieder so ein Ding, das machen ja oft dann irgendwie auch US-Filme so eher nicht. Da ist dann ein Hund, du denkst gerade, oh mein Gott, ich muss Angst in den Hund haben, dann passiert aber eigentlich gar nichts. Und hier werden einfach direkt zwei Tiere gekillt. Als ob das
drei
so
sogar.
Drei. Eine Katze, zwei Hunde.
Ach, sehr, sehr schön.
Der erste Hund, stimmt. Auch.
Ja, klar, den habe ich gerade vergessen, von ihr, der Hund. Mhm. Das ist irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht. Das fühlte sich auch sehr deutsch an. So ein Ding aber so. Ja, das ist
super unnötig.
Aber das meine ich ja damit. Das war so, wir wollen eine gewisse Härte haben, was ist das Einfachste, was du machen kannst? Ja, wir legen da ein paar Tierkadaver hin und stecken eine Katze in den Mixer. Das ist wieder sowas, das wird so ein US-Slasher mit einem gewissen Qualitätsanspruch wie Scream nicht machen. Das war auch wieder so sehr deutsch, wir wollen irgendwie jetzt so ein bisschen edgy sein. Das fand ich total. Und was mir noch aufgefallen ist, stimmt, das hatte ich ganz am Anfang vergessen zu erwähnen, am Anfang, wo wir eben sehen, wie ihre Eltern getötet werden, beziehungsweise als die Szene dann ist, sie liegen im Bett. Und dann siehst du ja so die Kamerafahrt vom Bett unters Bett, wie ja dann der Killer unterm Bett liegt und der Mutter so an den Fingern leckt.
Ja.
Und dann sagt sie ja so, ich dachte, wie heißt ihr Hund nochmal?
Das war jetzt nicht Xavier, das war ein anderer.
Ne, der andere, auf jeden Fall ihr Hund, ne?
Ja.
Am Anfang der. Ich dachte, schläft heute bei, bei ihr im Bett so. Und das war halt ja auch so, das ist ja auch also eine ultra bekannte Urban Legend.
Stimmt. Ja, das ist mir auch wieder eingefallen, das hatte ich jetzt voll vergessen. Ja, ich
das ist so eine typische Lagerfeuer-Spukstory, so von wegen, eine Frau ist allein zu Hause oder so und hat irgendwie den Fuß oder die Hand aus dem Bett raushängen und dann wird dann geleckt und sie denkt halt irgendwie, ja, ist ihr Hund und dann, keine Ahnung, dann guckt sie irgendwie in den Flur und dann liegt der Hund da tot und dann weißt du halt so, oh Gott, unter dem Bett muss was anderes sein.
Ja.
Das ist so eine richtig klassische Urban Legend, die da einmal aufgegriffen wurde. Ja,
nee, ganz kurz, das ist die Urban Legend meiner Kindheit. Also ich erinnere mich an Reiterferien, wo ich Angst und Bange in meinem Bett gebibbert habe, weil jemand diese Geschichte mit dem Titel auch Mörder können lecken erzählt hat, weil quasi da halt mal eine Frau nachts gepennt hat und immer wenn sie halt wusste, ihr Hund leckt sie an der Hand, wenn sie so den Arm runterhängen lässt, dann ist alles gut und irgendwann, ja, wacht sie dann halt auf, weil irgendwas tropft und dann findet sie einen Zettel, auf dem steht auch Mörder kennen, lecken oder Hände lecken, wie auch immer. Naja, und auf jeden Fall muss ich da auch direkt dran denken, weil mir diese Geschichte wirklich sehr, sehr viele Ängste bereitet hat als Kind. Und wir hatten ja auch einen Hund. Und ja, das war ganz schlimm für mich. Die hat mich abgeholt, wirklich.
Aber hat dich, vielleicht du zuerst, dann Laura, hat dich denn der Horror abgeholt im Film? Also hast du dich irgendwie gegruselt oder konntest du dich erfreuen an den Kills zumindest?
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ach so, ich?
Ja, dein Name
ist Theresa. Ich habe irgendwie gerade Laura verstanden, ich weiß auch nicht.
Ja, erst Theresa, dann Laura.
Ach so, ich bin noch in meinem Hunde können lecken, wie auch immer. Ich bin da noch im Fiebertraum gefangen.
Irgendwie bist du heute für Jumpscares hier in dieser Episode zuständig.
Oh, die Kills. Ja, also von dem, was ich gesehen habe, fand ich auch, das hat mir gut gefallen. Waren jetzt nicht super innovativ, dass ich dachte, oha, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aber war tatsächlich qualitativ deutlich besser, als ich dachte. Also da fand ich die Effektarbeit durchaus gelungen und auch tatsächlich expliziter trotzdem, auch schon in diesem Director's Cut, als ich dachte. Weil ich meine, da gibt es ja auch, wenn man jetzt irgendwie an, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder sowas zurückdenkt, die ja noch deutlich unblutiger sind. Zumindest habe ich ihn so in Erinnerung. Und da habe ich gedacht, das hätten sie ja auch machen können. Aber da habe ich das Gefühl, das haben sie nicht gemacht und das hat mir gut gefallen.
Ja, also die Kills haben mir auf jeden Fall auch doch gefallen, muss ich sagen. Ich fand, es gab so ein, zwei Szenen, die ich auch vom Horroraspekt gar nicht so schlecht fand. Zum Beispiel, wo die da mit dem Auto über dieses neblige Feld fahren und sie dann die Silhouette von dem Mörder da in dem Frauenkleid sieht zum Beispiel. Aber, also als ich den mit 12, 13 gesehen habe, da fand ich den wirklich richtig krass und da hatte ich doll Angst, auch vor dieser Szene mit dem Typ, der unterm Bett liegt und leckt und so. Aber jetzt heutzutage natürlich nicht mehr. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn der Film damals wirklich ab 16 gewesen wäre, dass man mit 16 da schon Angst vor gehabt hätte. Aber wenn man dann irgendwie 3, 4, 5 Slasher gesehen hat, dann ist der Horroraspekt, glaube ich, nicht mehr besonders erwähnenswert.
Theresa, wie geht der Film zu Ende?
Leon versucht mit den Geschwistern auf einem familieneigenen Geländewagen zu fliehen, doch die Autoschlüssel sind im Haus. Ein riskantes Spiel entscheidet, wer sie holen muss. Maddie verliert und versucht, die Schlüssel zu holen. Dabei wird sie von Jeanette überrascht und nach einer Verfolgung im Pool gefangen, wo sie trotz Verletzungen ertrinkt. Jeanette tötet mehrere Personen und die Polizei bleibt ahnungslos, da sie die Hinweise falsch deutet oder gar nicht versteht. Am Ende bleibt offen, ob Jeanette endgültig der Wahnsinn und die Gewalt siegen. Die Polizei zieht ab, ohne den wahren Täter zu fassen.
Die Geschichte schließt düster mit der Erkenntnis, dass Janettes Albtraum und Trauma in einer tödlichen Spirale aus Rache, Wahnsinn und Gewalt enden.
Wie liest sich das Ende hier anders, als ich es in Erinnerung habe, oder?
Ja, es endet ja eigentlich mit der einen Schwester der Jüngeren. Jetzt habe ich den Namen gerade sogar schon wieder vergessen.
Lissy,
ja. Ja, genau, die ja dann auch quasi in psychiatrischer, psychotherapeutischer Behandlung ist und da eine Traumatherapie macht und quasi ja die gleiche Aufgabe hat wie der Psychiater auch Jeanette gestellt hat, dass sie quasi sich an, also weiter erinnern soll, weil sie quasi in ihrer Erinnerung nicht über einen bestimmten Punkt hinwegkommt, was ja andeutet, dass vielleicht Lissy auch Jeanette getötet hat. So habe ich es verstanden.
Aber stehen die nicht am Ende auch irgendwie, also Jeanette und Lissy, an so einer Bergklippe?
Ja, genau. Und da ist nicht klar, was dann passiert. Dann ist ja, quasi okay. Der Cut zur Therapie.
Ja, dann würde ich das auch so verstehen, dass Lissy dann Jeanette getötet hat.
Und dass er dann auch wieder so ein Sequel-Andeutungsende ist, ne?
Ja,
natürlich. Gott bewahre. Obwohl nie eins geplant war, fairerweise muss man sagen. Also es hat der Michael Karin in dem Interview, was ich gelesen habe, auch gesagt, dass zu keiner Sekunde an ein Sequel gedacht wurde, weder während der Produktion noch danach.
Es passt ja trotzdem dazu, was Theresa auch eben vorgelesen hat, dieses eine tödliche Spirale, ne? Also, ja. Dass sich die Geschichte jetzt quasi wiederholt, einfach mit einer anderen Person. Ja.
Es ist, was Interessantes finde ich hier, was zumindest eine coole Sache ist, durch den Umstand, dass Jeanette halt am Ende die Mörderin ist, ist, dass alle Figuren unsympathisch sind in diesem Film und die, mit der man am ehesten mitfiebern könnte, nämlich Jeanette, dann aber eigentlich die Mörderin ist. Das fand ich durchaus eigentlich ganz smart, zumindest aus dieser Perspektive betrachtet, André.
Ja, würde ich doch schreiben. Ging mir auch so. Das war nochmal netter, ja, ich will es gar nicht als Twist nennen, aber haben sie ganz nett nochmal hingebogen.
Zumindest wird uns ja auch nie vorgegaukelt, dass Jeanette jetzt wirklich endgültig geheilt ist. Also wir sehen ja, dass sie da ihre Psychosen oder sowas zwischendurch hat. Und normalerweise ist ja so, dass wenn dann, dass es so erzählt wird, dass die Person als geheilt gilt komplett und dann vielleicht noch zum Mörderin wird. So, oh, Überraschung. Aber hier wird es ja quasi nie so ganz hinter dem Vorhang gehalten, ne?
Nee, überhaupt nicht. Wobei, also sie wird ja schon über die größte Laufzeit des Films wird sie ja doch als sehr bodenständig und wir sehen ja auch die Eröffnung nach dem Opening ist ja, sie ist bei der Therapie und so weiter. Also wir kriegen ja schon den Eindruck vermittelt, dass mit ihr alles an sich wieder fein ist, dass sie nur halt unter den Geistern der Vergangenheit leidet und diesem Trauma, das sie erlebt hat, das ja an sich schon. Aber klar, es wird dann doch ja auch dann schon recht klar, dass mit ihr noch irgendwas nicht stimmt. Aber ja, wie gesagt, das finde ich am Ende haben sie es ganz okay auserzählt. Wie gesagt, der Twist an sich, ja, den kann man, der ist geschenkt, genau.
Was mir aber gefallen hat, Laura, war dann so, als das eben so aufgelöst wurde und so weiter und klar war, wo das Ding hinläuft, als Jeanette dann wirklich freigedreht ist und der Film dann wirklich angefangen hat, so maßlos zu übertreiben. Das ist ja auch so wie in meinem Texas Chainsaw Traum gewesen, wie sie da auf dem Autodach hängt und die Sichel reinrammt und sowas alles da. Das fand ich dann schon wieder cool und auch wie sie Leon da die Sichel noch zwischen die Beine rammt später und die Zunge abbeißt. Das war dann so überdreht, wie es mir, wenn dann schon von Anfang an gewünscht hätte, so auf diesem Level, dass sie wirklich dann auch sagen, nee, wir drehen jetzt hier auch mal komplett durch so ein bisschen. Das hat mir tatsächlich ein bisschen gefallen im Showdown.
Ja, das fand ich auch cool. Vor allem, dass sie, also vor allem den Mord an Leon fand ich irgendwie krass, weil die dem ja nicht nur da die Sichel zwischen die Beine haut, sondern dann auch noch so tut, als würde sie ihm verzeihen und ihn küsst und ihm dann so die Zunge abbeißt und so. Das war schon, fand ich irgendwie auch ganz cool, dass sie da dann sich auch gedacht haben, okay, jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt kann die aber auch hier mal richtig ausrasten. Das hat mir auch gefallen, auf jeden Fall.
Ja, Michael Karin hat gesagt, dass aus seiner Sicht der Film nicht besonders gut gealtert ist und man heutzutage wahrscheinlich mehr Tiefe in die Figuren und die Geschichte selbst legen würde. Und er meinte, der Fehler war es, dass man damals einfach zu viel Wert darauf gelegt hat, dass der Film so hochglanzmäßig daherkommt und möglichst auf USA-Niveau ist und man dann aber die eigentlichen, ja, Glanzpunkte so ein bisschen vergessen hat oder was hätte gut werden können, hat man dann irgendwie außer Acht gelassen und hätte sich da vielleicht mehr auf die eigenen Stärken verlassen sollen. Aber wie seht ihr das? Wie sieht euer Fazit aus? Theresa vielleicht zuerst.
Ja, also ich finde den Film tatsächlich relativ unterhaltsam. Gibt deutlich langweiligere Filme, gibt natürlich schon auch spaßigere Filme. Für mich hat es vor allem in den Momenten funktioniert, wo ich eher das Gefühl hatte, es ist eine Parodie und halt nicht dieses, der Film nimmt sich ernst, obwohl ich ihn nicht ernst nehme. Die Effekte haben mir gut gefallen und halt eben der Showdown, ne, wo ihr gerade gesagt habt, wenn es dann irgendwie richtig zur Sache geht, das fand ich cool. Fürchterlich waren die Dialoge und das Drehbuch. Ja, mit der Auflösung, ja, keine Ahnung, Schauspiel war irgendwie nix. Dann eben so diese stereotype Darstellung. Also man hat so das Gefühl, der Film wäre irgendwie in den 80ern schon altbacken gewesen. Also das ist meine Wahrnehmung zumindest. Und da haben sie echt irgendwie einiges verpasst an modernen Ideen, die sie hätten einbringen können. Und insgesamt würde ich sagen, so als Slasher, okay, das geht deutlich besser, das geht aber auch schlechter. Ich habe dem jetzt, ja, dann am Ende aber auch trotzdem nur 2 Sterne gegeben, weil er dann doch einfach super viel Potenzial verschenkt.
André, dein Fazit.
Ja, wie gesagt, ich war dann doch erstaunt, dass ich, oder ist erstaunt, aber habe mir doch gemerkt, dass ich auf jeden Fall Versatzstücke kannte, deswegen, aber war jetzt auch mal ein, auf jeden Fall trotzdem für mich wie so ein First Watch. Und ja, es ist halt wieder ein Film, der total aus seiner Zeit gefallen ist. Gleichzeitig halt diese unbedingte Hommagehaftigkeit haben will, sich spürbar eben an Vorbildern entlang hangelt und sie vielleicht nicht kopieren will, aber ihren Zeitgeist oder ihren Geist irgendwie haben möchte und daran so ein bisschen scheitert. Und das ist irgendwie trotzdem unterhaltsam mit anzusehen, weil es so ein bisschen bemüht ist. Und trotzdem ist halt, ich meine, wie gesagt, ich lasse jetzt mal die Qualität der Prime-Video-Fassung außer Acht, die ist halt unterirdisch, aber rein sonst so von der Ausstattung und so weiter, ist das alles eigentlich ganz solide.
Ja.
Und
war jetzt auch nicht super teuer, der Film, ne? Also von daher.
Ja. Also das kann man schon so gucken. Das ist alles echt so solide inszeniert und geschossen. Das Schauspiel ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt so ein bisschen besseres deutsches Fernsehniveau. Aber auch das, so, es ist okay. Und ich konnte mit dem Camp, der da auch drin steckt, so schon arbeiten. Wie gesagt, ein paar dumme Flachwitze, ein paar One-Liner. Ich musste schmunzeln hier und da. Und das ist aber gleichzeitig eben so ein bisschen das Problem, so, weil ich es halt dann doch mehr belächelt habe, als natürlich davon irgendwie erschrocken zu sein oder einen Horrorfilm anzunehmen, sondern ich war eher auf so einer, ja, ich will es nicht Trash nennen, weil das ist es nicht, aber eben auf so einer, ja, fast schon eher wie eine Persiflage irgendwo auch schon. Auf dem Niveau habe ich ihn dann eher geguckt und das hat mich irgendwie unterhalten. Aber trotzdem ist der Film halt trotzdem auch nicht gut. So, der ist nicht wirklich clever erzählt. Die Dialoge sind teils absolut cringe und fürchterlich. Und wie gesagt, diese Bemühung, einfach halt sich an Großen entlang zu schieben, das fällt halt beim Gucken auf. So. Aber wie gesagt, ich war nicht gelangweilt. Das ist zumindest etwas. Und fand ihn dann von der Inszenierung und auch gerade die Kills so, das war alles in Ordnung. Und von daher habe ich jetzt letztendlich mich für eine knappe 2 entschieden. Ich war so bei 2,5 fast schon. Aber dafür hat es mir dann letztendlich nicht gereicht, weil es wirklich überhaupt nicht originell ist, weil es wirklich keine Eigenständigkeit besitzt und halt dann doch einfach so, wie gesagt, Dialoge, Herleitung und alles war halt dann doch einfach sehr aufgesetzt so. Aber Ich hab Schlimmeres erwartet trotzdem. Ich hab was richtig Unterirdisches erwartet und ich war dann doch noch positiv überrascht, aber für mehr als eine 2 von 5 reicht es mir dann nicht.
Können wir eigentlich nochmal darüber reden, wie en vogue das früher war, genau zu dieser Zeit, dass gerade auch bei Horrorfilmen, bei Slashern, statt des Killers einfach die Hauptfiguren, so wie hier beim Flashback-Poster, so in so einer Pose einfach nebeneinander aufgereiht sind.
Ja, wie so eine Girl-Boy-Band halt, ne?
Das
ja.
War früher auf fast jedem Slasher-Poster. Also es gab zumindest immer eins, was so aussah. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Und mein Nachbar gegenüber im Haus, der sonst immer nackt ist, ihr erinnert euch,
ja,
der macht gerade eine private Modeschau für sich selbst. Alle 5 Minuten kommt er in einem komplett neuen Outfit in seinen Raum, den ich hier sehe, weil er beleuchtet ist, und guckt und posiert vorm Spiegel, geht wieder weg und kommt dann in einem komplett anderen Outfit wieder.
Vielleicht hat er ein Vorstellungsgespräch oder so.
Oder ein Date.
Oder ein Date, stimmt.
Aber ja, ist was Brauchbares dabei?
Ich bin kurzsichtig, da muss ich passen.
Okay. Aber Hauptsache, er ist angezogen.
Ja, das ist schon mal, genau, das ist viel wichtiger.
Das ist ein Anfang.
Und das ging ja auch den meisten, sogar allen Schauspielenden in Flashback so. Es gab keine richtigen Nacktszenen, ne? Filmen gerade ein. Da ist ja doch eigentlich züchtig, der Film.
Ja, außer da am Pool halt, ne, wo.
Ja.
Aber ja.
Also ich sag mal so.
Ein bisschen wet T-Shirt.
Ich sag mal so, ich glaube, da würdet ihr alle mitgehen, ob jetzt, wie auch immer ihr dazu was steht, aber ich glaube, lieber weniger tote Tiere, dafür mehr nackte Menschen, ne? Sind wir doch uns einig bei Slashern. Ja, auf jeden Fall, mir hat der Film.
Suggestivfrage, Chris.
Ja, ja. Mir hat der Film nicht so gefallen. Ich finde, dass mir das auch das, was ihr schon gesagt habt, eben, dass der Film einfach zu wenig Eigenständigkeit besitzt. Klar, das Setting mit den Alpen, das muss man dem Film geben. Das ist schon relativ originell, aber das war es auch schon. Ich fand die Figuren von vornherein alle viel zu unsympathisch, als dass mich das irgendwie besonders tangiert hätte, was da passiert. Auch die Schauspieler sind halt logischerweise auf Soap-Niveau, weil sie es halt eben auch sind. Und ansonsten bedient sich der Film eben zu viel an den amerikanischen Vorbildern und das, was er eigenständig macht, ist eben dann so kreativ, wie deutsche Hausmannskosten nun mal so ist, ne? Bratkartoffeln mit Würstchen. Was ich dem Film positiv anrechne, sind auf jeden Fall die Effekte und die Kills, hat André ja eben schon gesagt. Die hat der Film auf seiner Habenseite, war ich auch wieder überrascht ein bisschen von. Ich glaube, ich habe auch zum ersten Mal jetzt den Director's Cut geguckt, fällt mir gerade ein, den habe ich damals nicht gesehen gehabt. War dann doch positiv überrascht, dass der doch relativ hart zur Sache geht und zumindest auch seine FSK 18 rechtfertigt. Das rechtfertigt allerdings nicht, dass diese Szenen damals für die FSK 18 entfernt wurden. Also so knallhart ist er dann doch nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, der Film wirkt immer cooler, bevor man den guckt, als wenn man ihn guckt. Drücken wir es mal so aus. Bin ich auch bei 2 Sternen. Laura?
Ja, also ich glaube, wir sind uns heute relativ einig. Ich glaube, ich habe vielleicht noch so ein ganz klein bisschen mehr so einen Softspot für den, weil ich den damals halt so früh gesehen habe und den irgendwie, ja, ich glaube, bei mir hat er so ein bisschen Melancholie-Punkte irgendwie. Aber ich gebe euch in allem Negativen recht, was man über den Film sagen kann. Schreckliche Figuren, schreckliches Drehbuch, irgendwie auch eine sehr krude Dramaturgie und halt dieses krasse Klauen bei anderen Filmen, ohne aber so die positiven Sachen wirklich rauszuziehen. Ich finde, wirklich diese Tonalitätsprobleme sind mir jetzt beim zweiten Mal gucken extrem aufgefallen. Ich glaube, dass der Film viel besser geworden wäre, wenn es wirklich so eine komplette Parodie geworden wäre mit halt richtig coolen Kills. Oder wenn man halt versucht hätte, eine eigenständigere Geschichte zu erzählen mit ein bisschen mehr Figurentiefe und sich halt nicht so auf die Hommage an andere Filme verlassen hätte. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich den irgendwie mag, obwohl ich alle Schwächen sehe, der mich irgendwie unterhält und ich einige Szenen halt schon auch irgendwie so doof finde, dass ich sie lustig finde. Und ich glaube, so mit einem kleinen Nostalgieherz gebe ich ihm 2,5 Sterne, aber es ist kein guter Film.
Ja, das war ja schon mal nicht so guter Auftakt in unsere deutschen Wochen hier, in unsere Los Germanos Wochos, wie auch immer. Nächste Woche schauen wir uns dann ein Double Feature an, und zwar Schools Out, Schrei, denn ich werde dich töten, Teil 1 und 2. Das wird Premium, André. Hast du die schon mal gesehen?
Ich kann es kaum erwarten, nein.
Hat irgendjemand von euch die schon mal gesehen?
Ja, ich beide.
Sehr gut.
Und das ist für mich genauso wie hier Flashback. Die habe ich auch damals auf RTL heimlich geguckt und fand es ultra krass. Ich bin sehr gespannt, wenn ich die jetzt ein zweites Mal gucke. Ja.
Das hat auch so ein geiles Cover. Schade, dass sie da die Schauspielenden nur so diesmal so klein nebeneinander aufgereiht haben auf dem Cover. Aber ja, ich habe den tatsächlich, und dadurch kam ich erst auf die Idee, ich habe den Film, ich bin mir auch sicher, ich habe den damals auf RTL gesehen, das ist ja ein RTL-TV-Film gewesen. Ich habe den damals, glaube ich, gesehen, aber ich habe den jetzt halt im September random, weil ich irgendwie bin ich wieder auf das Thema, wir haben uns ja schon mal unterhalten, glaube ich, dass das ja eigentlich mal ganz lustig wäre, so über diese Filme zu reden. Und ich hatte dann irgendwie gesehen, dass Schools Out auf YouTube ist und bin dann irgendwie direkt hängen geblieben und dachte, okay, das müssen wir jetzt vorziehen, das müssen wir jetzt machen. Also schiebt's auf Schools Out. Ich freue mich schon, den mit euch zu besprechen. Das wird witzig. Du kennst ja auch nicht, Theresa, ne?
Nee, ich kenne den nicht.
Ja. Großartig. Übrigens von Robert Siegel, so viel sei schon mal verraten, hat den großartigen Laurin gemacht, den ich ja sehr, sehr gut finde.
Ja.
Okay.
Oh ja, den mag ich auch.
Ja. Aber du wirst seine Fähigkeiten in Schools Out nicht wiedererkennen, so viel verrate ich dich schon mal. Sehr gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Schreibt uns gerne in die Kommis, wie ihr Flashback findet, wie ihr deutsche Slasher findet, ob ihr da mit vertraut seid oder mit euch mit uns auf die Reise begeben werdet. Wir freuen uns auf eure Anmerkungen und Kommentare. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank. Und vielen Dank an euch, Theresa, André, Laura. Und tschö, tschö.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.